Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Wir haben Sonntag, den 23.11.2025. Hallo und herzlich willkommen zur 335. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred.
Hallo Hanna.
Wir haben uns unter stark erschwerten Bedingungen hier zusammengefunden, um die traditionelle Besprechung des Sachverständigenratsgutachtens vorzunehmen und das nicht versehentlich bis Weihnachten rauszuschieben.
Oder ins neue Jahr.
Oder ins neue Jahr, genau. Vielleicht vorab, ich bin, wie man deutlich hört, erkältet und ich hoffe, man hört meine Bonbons zwischendurch nicht so stark. Wir werden uns deshalb auch ein bisschen beeilen, damit meine Stimme noch durchhält bis zum Ende des Gutachtens.
Dafür geht es mir heute wieder besser. Ich habe wieder eine normale Stimme.
Das ist schön. Dann musst du mehr reden und ich weniger. So wird es bestimmt laufen.
Genau.
Wir haben ein paar allgemeine Hinweise, die der Marco uns freundlicherweise immer in die Shownotes postet, sonst wüssten wir nichts. Marco hat zwei Mikrogespräche jüngst im Premium-Feed veröffentlicht, nämlich eins mit Johannes Hillier und eins mit Frank Trentmann. Dann haben wir zwei Newsletter, auslandsberichte.de kostenpflichtig und mikronews.de kostenlos. Und Marco hat in letzter Zeit, ich mache das auch mal, immer erwähnt, dass es verschiedene Abo-Pakete gibt. Also man kann nur Mikro-Premium abonnieren, nur den Auslandsbericht-Newsletter oder ein Paket aus Foreign Times, Auslandsbericht und Mikro-Premium. Die verschiedenen Links findet ihr alle im Blog. Nichtsdestotrotz ermöglichen auch eure Spenden und eure Premium-Abos und eure Daueraufträge, dass wir diesen Podcast hier machen können, ohne uns finanziell vollständig zu ruinieren. Und wir möchten uns dafür wie immer ganz herzlich bedanken. Ihr könnt uns außerdem sehr gern kontaktieren. Wir freuen uns immer. Ich glaube, zu eurer letzten Aufnahme gab es auch richtig nette Kommentare. Nämlich könnt ihr entweder dem Marco Mails schreiben, der leitet dann das Lob weiter und beantwortet die Kritik selbst an mh@mikroökonomen.de. Oder ihr findet uns auf Mastodon. Oder auf Reddit und natürlich auf der Webseite www.mikroökonomen.de. All dort könnt ihr uns eure Meinung zum Sachverständigenratsgutachten und zu meiner schrecklichen Stimme mitteilen. So, ich habe außerdem Laune, merke ich gerade.
Offensichtlich.
Ja, das liegt daran, dass ich seit zwei Tagen hier in meinem Arbeitszimmer eingesperrt bin und zu wenig mit Menschen sprechen kann oder so ähnlich.
Dafür kannst du ja heute mit mir reden. Ist das nicht wunderschön?
Ja. Das ist
na also,
schön.
Absoluter Ausgleich für tagelanges Eingesperrtsein.
Tut mir leid. Worüber reden wir nicht?
Also wir können ganz viel da reinschreiben, aber ich habe es zusammengefasst, als wir reden nicht über alles außer dem SVR-Gutachten.
Genau.
Weil traditionell bekannt für alle, die uns schon länger anhören, machen wir immer diese Folge hier eigentlich nur über das 5.000 bis 9.000 Seiten lange Gutachten des SVR-Wirtschaft und reden eigentlich über alles, was die tangieren, aber nichts, was uns noch so auf dem Herzen liegt.
Es ist natürlich immer schon genug drin. Ja. Amerika muss man drüber nachdenken, wenn man es liest. Europa, Rüstungsinvestitionen, das volle Programm ist sowieso enthalten. Natürlich könnt ihr es auch alle gerne selber lesen. Es hat, Moment, ich muss das kurz nachgucken, inklusive Anhang.
PDF sind 603 Seiten.
Genau, es wird immer länger gefühlt und dabei hat es nicht mehr Inhalt. Im Gegenteil, hat es jetzt neuerdings schon drei Kapitel, die nur eine Wiederauffrischung des Frühjahrsgutachtens, also nicht mal, die eine textgleicher Wiederabdruck des Frühjahrsgutachtens sind. Letztes Jahr waren das zwei Kapitel und jetzt sind es schon drei.
Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, wir hatten in 2024 die Folge und da waren das gerade mal 424 Seiten in der Gesamtausgabe. Also es sind fast 200 Seiten mehr und ich glaube, das spoilere ich jetzt schon mal vorab. Ich fand nicht, dass die 200 Seiten irgendwie einen Lesemehrwert brachten. Also ja. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da so viel mehr drin stand, was mich irgendwie mehr interessiert hätte oder so. Aber vielleicht hat es ja einen anderen Grund, den ich nicht gesehen habe und du gesehen hast. Wir werden sicherlich gleich dazu hören.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es nicht mehr Inhalt hat. Im Gegenteil. Also ich finde auch, es ist eindeutig viel, was einfach schon aus dem letzten Gutachten, also aus dem Frühjahrsgutachten wieder drin ist. Und die anderen Kapitel haben jetzt auch nicht so die Schärfe. Also naja. Nicht so richtige Fokusthemen, würde ich sagen.
Was ist denn überhaupt der Fokus? Kannst du mal kurz den Titel dieses wunderschönen Gutachtens
ja,
vorlesen?
Natürlich.
Weil wir haben ja eigentlich immer ganz tolle Titel, meistens so schön doppelt.
Perspektiven für morgen schaffen, Chancen nicht verspielen. auch das.
Ist es, also, ich will jetzt nicht direkt meckern, aber Warum muss man immer solche komischen Doppeltitel machen? Letztes Mal hatten sie Versäumnisse angehen, entschlossen modernisieren. Mhm. Wen soll sowas abholen? Für mich klingt das super generisch. Super langweilig. Aber gut, soll ja hier keine literarische Erquickung bringen, sondern eigentlich inhaltlich fokussiert sein. Deswegen vielleicht Kritik an der falschen Stelle. Gut, also geht um morgen und nicht um heute. Man soll die Chancen nutzen, die wir haben in Deutschland. Du gibst es wie immer 5 Kapitel. War das jemals anders? Hatten wir jemals eine andere Anzahl an Kapiteln?
6 gab es auch schon mal.
Gab es auch schon mal? Okay, Entschuldigung. Dann fast wie immer 5 Kapitel.
Da war noch dieses Statistikkapitel zum Beispiel letztes Mal. Das war das.
Ja, stimmt. Und meistens haben die Kapitel eine gewisse Struktur. Die kennen die anderen von euch, die das jetzt schon gehört haben, sowieso schon. Ich erkläre es nochmal ganz schnell. Also im Normalfall hast du das erste Kapitel, das ist eigentlich immer die Konjunktur in Deutschland, gesamtwirtschaftliche Lage, so ein bisschen Weltwirtschaft, Einordnung, ein bisschen die Wachstumszahlen vom BIP und so weiter und so fort, ein bisschen Arbeitsmarktblick, alles, was man so gerade eigentlich einmal für einen groben Überblick braucht. Wie lief es in diesem Jahr und wie läuft es wahrscheinlich prognostiziert im nächsten Jahr? Dann hat man immer 2, 3 Kapitel, die relativ frei gewählt sind, wo die so ihren Fokus eigentlich selber setzen, was gerade so anfällt. Und dann gibt es meistens 1, vielleicht manchmal auch 2 Kapitel, die so quasi turnusmäßig wiederkommen, die halt einfach vom Auftrag her dem SVR mitgegeben werden, dass die darüber reden müssen in regelmäßigen Abständen und das einschätzen, wie wir da gerade stehen zu. Da geht es dieses Mal, glaube ich, primär um Kapitel 5. Ich weiß nicht, ob die anderen auch turnusmäßig irgendwie drin sind. Ich würde sagen, nein. Die sind zu breit, zu aktuell quasi. Und im 5. Kapitel geht es dann eben um dieses Jahr um den, ja, wie sagt man es generell, Vermögensverteilung und Vermögensaufbau in Deutschland, um es ganz grob zu umreißen. Das sind Sachen, damit müssen die sich immer wieder befassen und habe jetzt nicht nachgeschaut, wann das zuletzt geschehen ist, weißt du es?
Ich glaube, Vermögen tatsächlich 2022 ist schon länger her. 2021 und 2023 gab es ein Kapitel über Einkommensverteilung. Und letztes Jahr war ja dieses Kapitel über Reichensteuer, ne? Also da war es aber auch eher einkommenschancenmäßig abhängig. Und es gibt jetzt zur Einkommensverteilung einen Anhang, aber diesmal geht es um Vermögensverteilung.
Dann würde ich sagen, starten wir mit den langweiligen Zahlen einmal, oder?
Genau, das ist der Pflichtteil sozusagen.
Sprechen einmal kurz an, was da so drin steht. Ich mache das ja traditionell so ein bisschen im Dauerlauf und vielleicht willst du noch was hinzufügen, wenn ich irgendwas übersehe, aber ich mache das einmal ganz kurz jetzt einfach vorab. Bei der deutschen Konjunktur ist generell festzuhalten, dass wir relativ schwach derzeit dastehen. Das sagt der SVR auch mit aller Deutlichkeit und dass wir wie auch in den letzten Jahren, sagen wir mal, im Stagnationskurs verweilen. Zwischenzeitlich haben sie ja immer wieder gesagt, na, nächstes Jahr wird es besser und dann wird es doch wieder das nächste Jahr besser. Und das hat sich immer nicht so ganz eingestellt und wir sind immer so um die 0% BIP-Entwicklung.
Im Gegenteil, der korrigierte Wert für 2023 ist deutlich schlechter. Also es ist jetzt 2023 minus 0,9%. Also im Nachhinein war 2023 deutlich in der Depression.
Genau, das ist auch sehr schön, dass der Sachverständigenrat das ja immer macht, dass der immer zeigt, was haben sie prognostiziert und was ist denn dann wirklich eingetreten. Auch hier wieder natürlich vorab großes Lob an die Aufbereitung. Ich fand es wie immer von der Formatierung her, von den Infos, die da drin standen, die Kasten, die dabei waren, alles ganz toll. Also kann man direkt vorab schicken wieder. Da muss man einfach jedes Jahr wieder das Lob aussprechen. Also Konjunktur mittelmäßig gut, auch dieses Jahr eben. Jetzt sind wir ja schon sehr weit am Ende von 25. Das wird ja immer historisch hier im Anfang November veröffentlicht und übergeben an den Bundeskanzler. Und jetzt weiß man natürlich schon ganz gut, was in 25 abgelaufen ist und die letzten 2 bis 3 Monate vor Druckschluss oder so, also vor Redaktionsschluss, die kann man dann auch ganz gut abschätzen, dass da jetzt nicht noch irgendwie riesige Kracher passieren, die man natürlich eh nicht einplanen kann. Also haben wir dann ein erwartetes BIP-Wachstum von 0,2% in 2025. Das ist, ja, kann sich jetzt auch noch mit einem Rundungsfehler ein bisschen hoch und runter verschieben. Ich würde mal sagen, das ist Stagnation in Reinform. Also preisbereinigtes BIP-Wachstum ist halt hier einfach quasi auf Null, da passiert nichts. Wir fallen zumindest nicht in den Minusbereich, das kann man jetzt relativ sicher schon sagen, aber niemand wird hier groß reicher im Land, außer, du weißt, wie ich das meine.
Das würde ich so nicht sagen. Nein.
Habe ich gerade beim Aussprechen gemerkt, dass das jetzt vielleicht eine schlechte Formulierung war.
Sagen wir so, die deutsche Industrie hat nicht ihr bestes Jahr.
So kann man das machen. Und dadurch haben wir auch natürlich in den Makrozahlen nicht das beste Jahr, was wir je hatten. Historisch muss man natürlich auch sagen, in Deutschland haben wir seit vielen Jahren schon nicht mehr große Prozentwachstumsbeträge, sondern einfach in diesem kleinen, niedrigen, einstelligen Bereich tingelt das irgendwo immer rum. Für 2026 prognostiziert jetzt also der SVR auf Basis von diversen Schätzungen und Prognosen und eigenen Simulationen und Zusammenrechnungen dann auch ein BIP-Wachstum, und zwar einen positiven Wert von 0,9%. Das heißt, sie gehen davon aus, dass wir uns irgendwie ein bisschen fangen und dass es nächstes Jahr ein Ticken besser läuft in der Industrie und der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ehrlicherweise ist das halt immer noch jetzt kein krasser Wert. Und da ist jetzt auch natürlich wieder in der Prognose die übliche Schwankung mit drin, dass man halt einfach auch sagen kann, kann genauso gut wieder bei Null landen, könnte auch ein bisschen drüber landen, wer weiß. Aber so als grobe Richtwerte, das geht irgendwie eher als Seitwärtstrend weiter. Was ich da ganz interessant fand, war eben, dass die in den Tabellen so eine Angleichung vom Euroraum und Deutschland prognostizieren. Also dass das in diesem Jahr haben wir jetzt noch einen Faktor von 7 zwischen dem BIP-Wachstum Deutschlands mit 0,2% und Europa von 1,4%. Und in 2026 ist der Faktor nur noch 1,11, weil man dann zwischen 0,9% für Deutschland und 1% für Europa ausgeht. Also da hätten wir eine starke Angleichung, dass Deutschland es irgendwie schafft, zum einen sich stark zu verbessern, aber zum anderen anscheinend auch in Europa die Gesamtlage nicht mehr ganz so rund läuft, wie es momentan noch tut und der Abstand dadurch ein bisschen stärker verringert wird. Also das alles ist halt irgendwie von dem Hintergrund von so angenommenen Inflationsraten, die fast gleich sind und auch nur einer minimal verbesserten Arbeitslosenquote von 25 auf 26 in Deutschland, 6,3 auf 6,1%. Und irgendwie leuchtet mir das Ganze noch nicht so auf Anhieb ein. Vielleicht hast du dafür irgendwie eine Erklärung, wie sie darauf kommen, dass das so nah plötzlich wieder beieinander liegt, warum wir jetzt im Vergleich zu Europa so stark aufholen würden.
Also sie stellen für die Prognose für den Euroraum sehr stark auf das Zollabkommen ab, also letztlich auf den negativen Effekt, den die europäische Exportwirtschaft spürt, sowohl durch die nach wie vor hohen Zölle. Also obwohl es das Abkommen gibt, ist immer noch der Zoll auf Eisenstahl, Aluminium und Autos immer noch hoch. Und da sagen sie, das hat einen deutlichen senkenden, dämpfenden Effekt. Und zusätzlich wäre eben der Euroraum als Ganze immer weniger wettbewerbsfähig in der Exportwirtschaft. Und für Deutschland nehmen sie aber so ein bisschen so einen Zusatzeffekt offenbar schon aus dem in letzter Zeit gestiegenen Konsum. Und sie unterstellen, dass die staatlichen Investitionen wieder anziehen. Dazu gibt es ja das Kapitel, was aus dem Frühjahrsgutachten ist, zum Thema Finanzpaket. Sie sagen, bisher sind eben die staatlichen Investitionen nicht zielgerichtet genug gewesen, aber sie unterstellen so leicht, dass es da doch einen Effekt gibt des Fiskalpaketes. Also wenn man auf die Grafik guckt, Moment, diese schöne mit den Risiken und die jetzt auch immer machen, da Abbildung 2, Seite 23, dann sieht man, dass sie für die private Inlandsnachfrage einen Anstieg von Investitionen und Konsum unterstellen für Deutschland und dass sie davon ausgehen, dass die Finanzmittel aus dem Fiskalpaket fließen, also öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung steigen. Und das scheint mir diesen Abkopplungseffekt in gewisser Weise zu haben, weil sie für den Euroraum hauptsächlich davon ausgehen, dass die Auslandsnachfrage weiterhin verhalten ist.
Also auf europäischer Ebene ist es für mich total nachvollziehbar. Ich sehe halt nicht, dass wir so einen, sagen wir mal, die Lücke so stark geschlossen kriegen mit den Effekten, weil ich glaube, ehrlich gesagt, belastet uns ja die europäische Gesamtlage ganz genauso wie alle anderen, wenn nicht sogar noch stärker, weil ja eben Exporte bei uns so wichtig sind weiterhin. Ich sehe nicht so ganz, wo da die Lücke sich so krass schließen soll. Vielleicht schätze ich das auch einfach bauchgefühlig sehr falsch ein.
Ich kann mir es auch nur erklären, wenn Sie davon ausgehen, dass die Bedeutung der Exportwirtschaft für Deutschland insgesamt abnimmt, was ja eine wirklich historische Wende wäre.
Innerhalb eines Jahres halt, ne? Wir reden jetzt hier nicht über lange Zeit.
Nein, nein, die ganze Storyline ist ja schon, dass schon lange die deutsche Industrie so kriselt, dass sie im Export schon lange nicht mehr erfolgreich ist und dass wir es letztlich jetzt sozusagen durch den Inlandskonsum nochmal rausgerissen haben in letzter Zeit. Das wäre ein total untypisches Muster.
Ich bin da verhaltensskeptisch erstmal, ob das so eintritt, wie die das sagen. Aber die Richtung ist wohl schon, denke ich, auf europäischer Ebene richtig. Und die kann man sich, denke ich, auch so mit dem Haken so nochmal in den Kopf festhalten, wie es halt für Deutschland dann aussieht, genau. Also ich habe alles dazu gesagt. Ich weiß es nicht, ob das so klappt, wie die sich das hier so zusammenreimen. Ist aber auch eher nicht relevant, ob man jetzt die Lücke größer schließt oder nicht. Die Frage ist, belasten uns quasi diese europäischen Risikofaktoren anteilig weniger als den Rest von Europa. Klar, dann kann man unter der Annahme, dass wir andere Faktoren haben, die da positiv mit reinspielen, sagen, vielleicht verbessert sich unsere Situation relativ in Europa generell schon, aber ganz Europa wird es schlechter gehen. Das ist die Prognose, die man so halten kann erstmal. Und ansonsten fand ich das erste Kapitel relativ typisch. Waren da Dinge drin, die du noch irgendwie heraushebenswert fandest?
Nee. Also es ist im Stil ja erstmal neutral gehalten. Die Analyse kommt ja letztlich in den Folgekapiteln, was die Gründe sind. Es ist ja auch relativ straightforward. Es gibt auch, wie immer, jetzt schon traditionell einen Kasten zu USA und China und Aufschlüsselung nach Exportpartnern und Exportentwicklung. Ich frage mich, ob man dieses Kapitel nicht in der Struktur auch ein bisschen anpassen müsste für den ganzen Euroraum und ein bisschen mehr auf den Konsum und weniger auf den Export fokussieren müsste, weil letztlich haben wir alle alternde Gesellschaften zum Beispiel. Das heißt, wir haben im Konsumbereich alle Herausforderungen und vielleicht müsste man das einfach auch für die anderen europäischen Länder mehr reinnehmen als jetzt nur die Industrievorlaufindizes und die Exportprognose. Weiß ich nicht genau.
Ja, ich denke, es ist ein bisschen geprägt durch diese Zollinkrafttreten vom April. Da haben sie halt sehr stark jetzt sich darauf fokussiert. Ich denke, das ist für dieses Jahr nachvollziehbar. Wenn es jetzt in Zukunft so weitergeht, würde ich dir sogar zustimmen, dass das vielleicht nicht so zielführend ist. Weil man soll ja eben nicht der Alltagspolitik hinterherrennen in diesem Gutachten. Das ist ja genau nicht der Plan, sondern größere Striche zeichnen. Und ich denke, da wird es Sinn machen, so wie du gerade sagtest eben.
Zumal die Frage, was dieses Exportabkommen jetzt wert ist, ja auch. Wer weiß, es ist ja jetzt schon am Wackeln, vermutlich 2 Monate nach deren Datenschluss.
Genau, ansonsten gibt es da noch ganz viele Indizes, die man sich anschauen kann, zu gucken, wie sich eben Preise entwickeln und so weiter. Wer da ein bisschen durchscrollen möchte, darf das natürlich gerne tun. Wir haben ja für uns immer gesagt, wir beschränken eigentlich hier die Zahlen auf ein Minimum, weil man das sonst einfach, glaube ich, kognitiv gar nicht nachvollziehen kann meistens.
Ah, mir ist doch noch was eingefallen. Ich hatte nur gerade nicht klar, dass das schon Kapitel 1 ist. Was sie schon da auch sagen, ist, dass sie den Rückgang in der exportorientierten Industrie eben nicht nachfrageseitig allein erklären können. Also, dass sie sagen, ja, wir hatten verhaltene Weltkonjunktur und es gab insgesamt Nachfrageschocks in der Weltkonjunktur, aber dadurch könnten sie die Entwicklung in der deutschen Industrie nicht vollständig erklären, sondern sie sehen am Ende angebotsseitige Faktoren und eine deutliche Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit. Das steht schon relativ deutlich zum Ende vom Kapitel 1 drin, ab Seite 52. Und dass dann eben die US-Zölle sozusagen noch oben drauf gekommen sind, aber sie letztlich eine Schrumpfung im verarbeitenden Gewerbe sehen, die sie aus mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und mangelnder Anpassungsfähigkeit herauslesen. Und wer die Pressekonferenz geguckt hat, ich habe nur zum Teil nachgelesen, hat auch deutlich gehört, dass da die Worte wie verschlafen und sowas aufgekommen sind.
Ja, wo das gerade schon ansprichst.
Bürgerlich reagiert.
Wo du es gerade schon ansprichst, kann man auch darauf wieder hinweisen. Das ist auch wie üblich in den Shownotes. Da ist die Pressekonferenz ich glaube, eine Stunde ungefähr ist und komplett hochgeladen bei Phoenix auf dem YouTube-Kanal. Haben wir euch da reingepackt, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich finde, es war eine ganz, also zum einen ultrasteife Vortragsweise von den Fünfen, die da auf dem Podium saßen. Es war, also der, wie üblich, der am lockersten gesprochen hat darüber, war eigentlich Achim Truger, muss man ehrlicherweise wieder sagen. Die anderen waren eher so im Kategorie, ich lese einen Zettel vor. Also das kann man sich schon anhören, aber war da eher recht langweilig, fand ich, von der Art und Weise, wie sie es berichtet haben. Was dann interessanter ist, und deswegen auch der Verweis auf Phoenix und nicht auf den SVR-Kanal selbst, ist eben die Fragerunde danach, die nochmal gute 30, 40 Minuten oder sowas dauerte, wo eben Fragen aus dem Publikum kamen von den PressevertreterInnen da vor Ort. Und das ist immer ganz nett anzuhören, worauf die so abzielen und wie dann der Sachverständigenrat eben, naja, in den Redeanteilen darauf antwortet. Und auch hier möchte ich vielleicht einmal ganz kurz dazwischen schieben. Die Antworten waren alle super gut, mit dem Sternchen dran, dass Frau Grimm sehr oft dazwischen gegrätscht ist und immer wieder noch was anders sagen wollte und nochmal eine Frage anders beantwortet hat oder direkt beantwortet hat, ohne auch nur in die Runde zu schauen und sich abzustimmen. Da kam dann auch immer wieder mal, ich glaube, Frau Schnitzer war es, die auch zwischendurch sagte, ja, also kurz nachdem Frau Grimm sprach, ja, das hier ist natürlich jetzt nur die Einzelmeinung und das haben wir gar nicht im ganzen Rat besprochen und so. Und da merkt man schon, dass da ein bisschen divergierende Meinungen sind, was wir ja immer gutheißen erstmal, weil das eben dazu schon führt, dass das fundierter alles ist und ein bisschen mehr die Vielfalt abbildet. Aber zum anderen merkt man schon, niemand außer Frau Grimm hat sich so hervorgetan und musste so ein bisschen einsortiert werden von den anderen. Und das spielt, glaube ich, ganz gut darauf zurück, wie wir das letztes Jahr schon besprochen hatten, dass sie eben auch viel aneckte und ja, ihre Personalie ja doch zur Diskussion stand.
Ich habe die Sondervoten gar nicht gezählt.
2 Stück.
Oh, das ist aber harmonisch.
Von Frau Grimm.
Ja, trotzdem. Also 2 Sondervoten, das ist ja...
Also jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe nur zwei gezählt. Nicht, dass ich jetzt hier einen übersehen habe. Ich gehe das
ja, es ist aber auch einfach so wenig kontrovers, das Ganze.
Eine andere Meinung, 321, Kapitel 2 und Kapitel 5 ist es. Ja, das sind die beiden. Und die sind eben beide von Frau Grimm, die andere Ansichten zu der Gesamtposition des SVR hat.
Mhm.
Nochmal zur Erinnerung, Kapitel 5 ist eben dieses zum Vermögensaufbau bzw. Erbschaft und Schenkungsbesteuerung.
Wie überraschend, dass sie dazu eine andere Meinung hat. Wer hätte das gedacht?
Nicht so gehässig. Ach mal.
Was sagt denn der Bund der Familienunternehmer dazu?
Das, was Frau Grimm sagt, wahrscheinlich.
Oder umgekehrt.
Also das zweite Kapitel ist eben nochmal die Sondervermögensdiskussion und wie man die nutzen sollte und wie die eingesetzt werden sollte. Und auch da möchte sie wohl nochmal gehört werden und dazu anmerken, dass sie damit nicht ganz so zufrieden ist.
Bestimmt, weil Wasserstoff nicht so viel Rolle spielt.
Im Sondervermögen muss mehr Geld für... Nein, okay. Die... Kapitel gehen wir vielleicht einmal ganz kurz durch. Mhm. Kapitel 1 hatten wir jetzt gerade gehabt, Konjunktur, sehr mäßig, sehr stagnierend. Zweites Kapitel ist eben für Zusätzlichkeiten, Investitionsorientierung des Sondervermögens. Da geht es primär um diese 500 Milliarden für Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität. In Kapitel 3 geht es um europäische Binnen- und Kapitalmärkte und auch so ein bisschen um die Verteidigung.
Mhm.
Europa, also es ist generell so ein Europakapitel, um es mal so zu umreißen, alles, was man da machen müsste, um es ein bisschen zusammenzuzerren. Kapitel 4 geht um Unternehmenssteuern, haben sie es überschrieben. Ich finde aber gar nicht, dass es nur so um Steuern ging, sondern auch so ein bisschen um generelle Finanzierung, Stützung von Startup-Kultur und so weiter, war da auch so ein bisschen mit drin. Also so generell Unternehmenskapitel und wie gesagt, ja, 5 dann war die Vermögensfrage. Und damit haben sie eigentlich auch schon alles abgehandelt, was sie anscheinend besprechen wollen. Und ich habe es ja anfangs schon angekündigt, du hast es ja auch schon so ein bisschen bestätigt. War ein bisschen uninspiriert alles, aber vielleicht finden wir gleich noch im Detail doch was Spannendes. Also
um das vielleicht vorwegzunehmen, ich finde, dass sie richtige, wenn auch wenig überraschende Schlussfolgerungen machen und die auch gut begründen, aber die Auswahl der Themen halt nicht sehr konturiert sind.
Ich fand, die Themenauswahl war halt so ein bisschen... Das meinte ich ja vorhin schon, so Tagespolitik getrieben. Ja. Das, was jetzt gerade so direkt anstand oder jetzt bald noch ansteht, was jetzt gerade passiert, das darf man gerne machen zur Einordnung. Und sie haben das auch probiert, ja einzubetten in das Übergeordnete, in den rechtlichen Rahmen immer und so. Und das ist schon, es bietet Einsichten, die man sonst so nicht in der Alltagsdiskussion hat. Also weiterhin totale Berechtigung, das so zu machen. Ja, aber... weiß nicht, so ein bisschen so der Weitblick oder das typische, wie sagt man, so diese Strategieausrichtung, die man immer so ein bisschen lesen konnte darin, die fehlte mir ein Tick weit. Gehen wir die Kapitel von oben bis unten durch oder willst du irgendwo direkt reinspringen?
Nee, wir können einfach das Unternehmenssteuerkapitel auslassen wegen mir, aber du kannst auch
Nee, darüber will ich reden.
Dann rede mal drüber. Aber fangen wir trotzdem bei Kapitel 2 dann an.
Ja, Kapitel 2 ist die Watsche für die frühere und jetzige Regierung. Da geht es eigentlich primär, wie gesagt, darum, dass man das Sondervermögen, das wir haben und das auch eben per Grundgesetzänderung ja so gekommen ist noch, das einfach zielgerichteter eingesetzt werden soll und nicht als klassische Haushaltsstütze genutzt werden soll. Und das sagen sie auch in absolut harten Worten, meiner Meinung nach. Also ich kann das eigentlich durchzitieren, was die da für schöne Sätze drin haben. Also nochmal zur Erinnerung, das Sondervermögen Infrastruktur Klimaneutralität sind 500 Milliarden Euro und die sollen bis zum Jahr 2037, also jetzt noch 12 Jahre, staatliche Investitionsrückstände bei der Infrastruktur abbauen. Dafür soll es da sein. Die Wachstumswirkung, sagt der SVR auch, könnte erheblich sein, sofern das wirklich zusätzliche Ausgaben sind, also was ein Sondervermögen ja eigentlich auch sagt und wie es im Grundgesetz auch vorgeschrieben ist, dass das eben alles zusätzlich zu dem kommen soll, was ohnehin im Alltag im Haushalt angesetzt werden sollte und in der Investition hätte schon passieren sollen. Dass das in echt natürlich ein bisschen in Konkurrenz dazu steht, dass man irgendwie die Alltagspolitik danach gestaltet, dass man gerade für Sondergeld zur Verfügung hat, kann sich ja auch jeder denken und haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen. Also bereits im Haushalt 25 wurde jetzt das schon unterlaufen, dass das zusätzliche Ausgaben sein sollen. Und auch der Entwurf für 26 sieht wieder ganz genauso aus. Ich denke, diese Diskussion hat ja jeder eigentlich mitbekommen. Da gab es Umwidmungen von KTF für Gasumlagen und Speicherfinanzierungen. Da gab es generell eben Umnutzung von Geldern von den Ländern, also einfach Haushaltsstützen generell, die da passieren. Und auch hier, Zitat wieder, das SVIK, also die Sondervermögen, sollte außerdem nicht herangezogen werden, um im Kernhaushalt Spielraum zur Finanzierung fragwürdiger Maßnahmen wie der Ausweitung der Mütterrente oder der Anhebung der Pendlerpauschale zu schaffen. Und ich kann das gar nicht schärfer formulieren, als die das da hinschreiben. Ich schreibe in einem klaren Satz, selbst in der Kurzzusammenfassung, ganz offen hin, das ist alles fragwürdig, was ihr da macht. Warum packt ihr das Geld, was wir zur Verfügung haben, in sowas?
Und ehrlich, um das nochmal zu betonen, das sind ja keine linken Spinner. Also ich meine, das sind so ziemlich die konservative Ökonomen, die da jetzt gerade versammelt sind. Und man findet sicher noch konservativere, aber es ist schon ziemlich Richtung konservativ ausgerichtet, was der SVR da macht. Und wenn die schon sagen, lass den Quatsch mal, ja, dann das ist ja wirklich, also die sind wirklich kein Gremium, was linke Reformpolitik fordert. Mm-mm. Und trotzdem sagen die so glasklar, dass viele der letztlich auch Signature-Moves der letzten Monate halt einfach Unfug sind.
Ja. Und sie sagen zum einen, dass es Unfug ist und zum anderen sagen sie aber auch, wie dieser Unfug finanziert wird, ist doppelter Unfug, weil er gegen das Grundgesetz läuft. Und ich denke, da sollten wir uns schon irgendwie an die eigene Nase packen in Deutschland, dass jede Regierung dem verpflichtet ist. Und dass die das da so reinschreiben müssen in das Gutachten, was der Bundesregierung überreicht wird und wo denen quasi wörtlich gesagt wird, ihr macht gerade absoluten Quatsch, der gegen unsere Grundverfassung in Deutschland verstößt. Ja, finde ich ziemlich eindeutig. Und ja, kann nur weiter zitieren leider, sorry. Kann es wirklich nicht besser formulieren, als Sie es gemacht haben. Verteidigungsausgaben sollen nach Deckung des bestehenden Nachholbedarfs und nach Auslaufen der europäischen Ausnahmeregelung ab dem Jahr 2029 wieder in den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Auch hier wieder sagen Sie ganz klar, das, was wir momentan mit diesen Sondervermögen da gemacht haben, ist gut für das, was wir gerade mal schnell anschaffen müssen, für die Lücken, die wir gerade haben, um sie aufzufüllen. Aber bitte plant doch jetzt nicht damit, dass das langfristig so sein wird, sondern plant bitte damit, dass das langfristig durch den Haushalt selbst finanziert wird und dass wir höhere Verteidigungsausgaben haben werden. Ich denke, das ist bei so ziemlich jeder und jedem schon durchgedrungen, dass wir diese ursprünglich angesetzten 2% BIP vielleicht eher noch ein bisschen höher für die nächsten Jahre sehen können, sogar so im Bereich 2,5 oder sowas halte ich für sehr realistisch. Es werden keine 5% kommen oder sowas dazwischendurch mal im Gespräch waren. Aber wir werden halt das vom Kernhaushalt alles finanzieren müssen und nicht wieder irgendein Sondervermögen nochmal hier und nochmal da. Das wird nicht sein.
Und in dem Fall muss ich sagen, das Sondervotum von Veronika Grimm ist ja ein bisschen, es geht nicht weit genug.
Ja.
Deshalb, weil sie fürchtet, also letztlich fürchtet sie um eine Aufweichung der Schuldenbremse durch weitere Sondervermögen. Und das muss man ja sagen, so wie das jetzt gemacht wird, ist es im Grunde auch eine Aufweichung der Schuldenbremse. Und dann müsste man besser die Schuldenbremse reformieren. Ist jetzt natürlich nicht mehr möglich in unserer jetzigen Konstellation im Parlament. Aber was sie da halt jetzt wirklich machen, ist halt zum Teil sogar nicht nur staatliche Investitionen, die nicht zusätzlich sind, sondern zum Teil ja letztlich staatliche Konsumausgaben. Also die Mütterrente sind ja Konsumausgaben. Das sind ja nicht mehr Investitionen.
Pendlerpauschale ja eben auch. Also ist einfach nur ein Steuergeschenk.
Und das ist natürlich noch schlimmer als alle Pläne, die zur Reform der Schuldenbremse mal vorgesehen waren. Denn letztlich sind die Reformpläne ja immer in Richtung, man soll die Schuldenbremse für Investitionen aufweichen.
Genau.
Abschaffen, reformieren, wie auch immer. Und natürlich, das ist auch Wasser auf die Mühlen von all denen, die sagen, nein, bloß nicht anfassen, weil dann ist Tür und Tor geöffnet. Und scheint so zu sein.
Also. Was halt aber auch irgendwie nicht passieren dürfte, weil wir haben uns ja reingeschrieben, dass diese Sondervermögen nicht anderweitig genutzt werden dürfen. Es wird aber trotzdem gemacht. Ich verstehe gar nicht, inwiefern sowas überhaupt passieren darf, kann, dass da nicht irgendjemand sofort dazwischen rennt.
Da müsste die Opposition jetzt halt klagen und ehrlich gesagt, die CDU hätte das auf der Oppositionsbank schon lange getan und ich weiß nicht, was mit unserer Opposition los ist, ja?
FDP ist raus. Hätten wir die noch, wäre das schon lange hier in der Klage.
Aber die Klage dauert natürlich auch Jahre. Also die können jetzt diesen Haushalt, wir haben ja gesehen, bei der Klage gegen die Umwidmung des Sondervermögens waren schon 2 weitere Haushalte durch, als klar war, die Haushalte waren rechtswidrig. Und so ähnlich wird es dann hier auch sein. Selbst wenn jetzt morgen jemand klagt, dann haben wir dann in 2 Jahren das Urteil, dass das ganze Geld nicht so hätte ausgegeben werden dürfen.
Und wer wird dann belangt und wo kommt das Geld dann her?
Ja, das ist ja das, was Habeck passiert ist. Ne? Also dann muss man auf einmal aus im laufenden Haushalt, wo das Geld dann herkommt, ist aus Sozialausgaben und wie wir wissen, kann man da ja unendlich viel einsparen.
Ja, mindestens 3 Millionen.
Ich möchte zum allgemeinen Überblick auf die Abbildung 1 auf Seite 2 In der Kurzfassung. Also in der Kurzfassung ist so eine Abbildung, die alle diese Empfehlungen zusammenfasst und dann jeweils auch sagt, was die Maßnahmen wären und was die Herausforderungen dabei sind. Und ich finde das total hilfreich, weil das ist wirklich so ein, wie Serviette, so ein Papier, das kannst du hinlegen und jeden dieser Sätze unterschreiben.
Ich glaube, das, was ich verlinkt habe in den Shownotes, ist quasi die Webfassung davon. Da habt ihr auch diese Zusammenfassung, die ist nur nicht in einer Seite so schön übersichtlich. Ja. Also vielleicht ist sogar die Kurzfassung als PDF schöner anzugucken. Das stimmt. Genau. Das ist hervorragend, stimmt, ohne Frage. Fand ich auch sehr gut und da habe ich auch das ein oder andere Zitat hier rausgezogen gehabt, weil das einfach schon gut formuliert ist alles und sehr auf den Punkt. Was ich gerade noch zu dem ganzen Kapitel 2 sagen wollte, ist eben der Hinweis auf die Grafiken zur Schuldenstandsquote. Die fand ich eigentlich ganz einsichtig, weil sie da sehr schön gezeigt haben, dass das momentane Politikszenario, also so wie es gerade gefahren wird, natürlich mit einer gewissen Unsicherheit, aber durchaus zu einer 5 bis 10 Prozentpunkte höheren Schuldenstandsquote führen wird, als das, was sie eben vorschlagen im Sinne eines Investitionsszenarios, wo wir eben diese Art von Nutzung von Sondervermögen unterbinden, wie es momentan passiert, sondern stattdessen das wirklich in langfristig nützliche, gesamtwirtschaftlich hilfreiche Investitionen stecken. Und für alle Leute, die jetzt sagen, da sieht man doch genau, was hier schief läuft, ja, da ist die Zahl. Genau das wolltet ihr doch eigentlich vermeiden, dass unsere Schulden so sehr steigen. Aber durch die, ich will jetzt nicht sagen den Missbrauch, aber geht ja schon in die Richtung, also durch die Falschnutzung entgegen des Grundgesetzauftrags dieses Sondervermögens haben wir nach momentaner Prognose innerhalb der nächsten 10 Jahre eine ernstzunehmende Mehrverschuldung in Deutschland zu tragen. Und ich finde, das ist ein Argument, was eigentlich jeden und jede aufhorchen lassen müsste, die ein Interesse daran hat, unsere Schuldenquote eben tief zu halten. Was ja bei Deutschen anscheinend irgendwo in der DNA hängt, dass die Zahl so niedrig sein muss. Ja, also Kapitel 2 kann man eigentlich ehrlich gesagt so unterschreiben, wie es ist. Ich kann da gar nicht so viel sonst zu sagen. Es liest sich einfach alles gut.
Ja, also neben dieser Betonung der Zusätzlichkeit sagen sie halt, eigentlich müssen die Sondervermögen insgesamt gemonitort werden. Es muss mehrjährige Planung geben und dann muss es dafür ein Gremium geben, was das monitort. Und das wäre natürlich die Lösung, um nicht gleich klagen zu müssen, wäre, dass es eben ein unabhängiges Gremium gibt, was dazu regelmäßig Bericht erstattet, ob das alles seinen Sinn hat. Jetzt könnte man sagen, dieses Gremium sitzt da schon, aber gut, wie auch immer. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man diese Bedarfe lösen? Das beantworten sie halt nicht. Also das, was gerade ausgegeben wird, zum Teil kann man es natürlich einfach lassen, Mütterrente und Pendlerpauschale. Aber an anderen Stellen, gerade bei den Ländern, ist es so, die machen das ja nicht aus Quatsch, dass sie diese Zusätzlichkeit nicht machen, sondern dass sie halt aus den Geldern ihre Töpfe stopfen. Letztlich haben wir natürlich einen Finanzierungsbedarf, den wir jetzt, wo wir jetzt eine schöne kleine Decke drüber legen und dann sagen, oh, das dürft ihr aber nicht, aber diese Finanzierungsbedarfe sind nicht gedeckt. Und die Ausgabenplanung ist auch, also man kann natürlich auch sagen, ja, okay, wir müssen einfach alle diese Sachen, die wir da finanzieren lassen, auch wenn es Dinge sind, die wir bisher als elementar ansehen und auch wenn es Investitionen sind, die nur nicht zusätzlich sind. Und diese Antwort wird letztlich so ein bisschen, es wird gesagt, man muss da mehr drauf achten, man muss das mehr implementieren, so wie ihr es macht, das ist verkehrt. Aber den schwarzen Peter zu ziehen und zu sagen, nun, offenbar haben wir einen Bedarf, grundständige Investitionen im Haushalt abdecken zu können und können das nicht. Und was tun wir da? Die Antwort kommt nicht.
Ja, also die Antwort, glaube ich, gibt es in vielen Varianten und das ist eher eine politische Ausrichtung, ja, wo man denn dann das umschichten möchte. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass sie dieses Fass nicht aufmachen, weil dafür hätten sie ein weiteres Kapitel schreiben können.
Ja, das stimmt.
Dass sie das erstmal generell ankreiden, dass die momentane Verwendung dieses Sondervermögens eben einfach nicht richtig ist, rechtens ist. Das finde ich erstmal vollkommen ausreichend eigentlich. Denn die politische Durchführung und wo man dann genau umschichtet und wo man genau eben einsparen könnte und wo auch wirklich Einsparpotenzial ist, und damit meine ich garantiert nicht die einigen Sozialhilfeempfänger, denen wir dann irgendwie ihre Lebensgrundlage entziehen. Ich denke, das sind halt politische Entscheidungen und die können sie hier und wollen sie auch einfach nicht treffen. Ich finde das in Ordnung als grobe Einschätzung. Und ja, klar kann man solche Sachen wie mit der Rente und Pendlerpauschale ganz schnell wegkürzen, aber ich denke, dass wir solche Themen wie fossile Subventionen ganz generell mit großen Mengen an Geld umschichten könnten. Das, glaube ich, ist auch allgemein bekannt. Besonders wenn wir halt für ein Sondervermögen mit dem Titel unter anderem Klimaneutralität schon Spielraum geschaffen haben, sollte man das auf anderer Seite eben nicht torpedieren und gegenläufige Subventionen dann wiederum da reinstecken. Es wäre ja durchaus sinnvoll, dann da anzugreifen. Aber das nur am Rande. Machen Sie hier nicht, tun Sie nicht, wollen Sie nicht. Finde ich okay, aber wie du sagst, greift ein bisschen kurz, müsste man eigentlich noch tiefer reingehen. Vor dem Hintergrund, dass Sie hier schon 600 Seiten produziert haben. Nehme ich es Ihnen nicht übel, dass Sie es gelassen haben. Vielleicht kommt das ja nächstes Mal, dass Sie das etwas genauer beleuchten. Was Sie hingegen genauer beleuchtet haben, ist Kapitel 3. Europäische Binnen- und Kapitalmärkte sowie europäische Verteidigung. Europas Zukunft gemeinsam sichern, wie Sie das nennen.
Das ist ein bisschen gemischt, Warenladen.
Ja. Also ganz generell würde ich das so mit dem Ziel europäische Integration oder europäischen Zusammenhalt überschreiben. Vieles davon liest sich für mich eben schon so, dass sie klare Meinungen vertreten, dass das der richtige Weg für uns in Europa ist, dass wir uns weiter zusammenschnüren, weil sie halt einfach vor dem Hintergrund der internationalen Big Players, auch vorne dran eben USA und China, selbstverständlich dann sagen, nun, wir sind hier zu sehr mit uns selbst befasst intern. Wir haben zu viele Hürden, dass wir uns auch nur selbst gegenseitig stützen könnten mit einem ordentlichen Binnenmarkt oder Finanzierungsmöglichkeiten gegenseitig bieten oder. Da haben sie ein paar Vorschläge, in welche Richtung das gehen könnte. Ich denke, das von Frau Malmendi war es, glaube ich, am meisten nach vorne geschobene und bei der Pressekonferenz gefühlte 200 Mal erwähnte 28. Regime. Im Unternehmensrecht ist eben eine wichtige Alternative. Und einmal ganz kurz zur Erklärung. 28. Regime klingt total schrecklich, das ist aber einfach, glaube ich, nur so eine amerikanische Übersetzung oder englische Übersetzung. Kann man jetzt auch nicht wirklich mit einem besseren Namen betiteln. 28. Reglement, keine Ahnung, Regulierung, was auch immer. Also du hast sozusagen den Gedanken, dass man einen zusätzlichen regulatorischen Rahmen schafft für Unternehmen oder so im Handelsrecht beispielsweise. Das soll dann eine Option in handelsrechtlichen Belangen eben bieten, so eine Art für Optierung, wie man mit rechtlichen Dingen umgeht. Und 28 deswegen, weil wir halt 27 Mitglieder Staaten haben, das wären dann die neben den 27 nationalen Rechtslagen die 28. EU-weite Rechtslage, auf die sich jedes Unternehmen, das da im Binnenmarkt tätig ist, dann auch berufen könnte. Und jetzt mit dieser Einordnung hoffentlich kann man den Namen 28. Regime etwas wertneutraler betrachten, weil da ist nichts mit Regime, das er durchregiert, sondern es ist einfach nur eine Option, die geboten werden soll. Die weisen halt darauf hin, dass es gut wäre, wenn man so eine Bestrebung vorantreibt. Sowas gibt es schon ein bisschen an einigen Stellen. Sie weisen zum Beispiel auf das Einheitspatent des Europäischen Patentamts hin. Das ist ein bestehendes Beispiel, wo man einfach mit einem einzigen Antrag einen Patentschutz in 18 Mitgliedstaaten erreichen kann. Und das ist natürlich schon was, was durchaus im Bereich der Forschung und Entwicklung sehr relevant ist, dass man dann eben auf dem europäischen Markt schon mit sehr viel weniger bürokratischem Aufwand und sehr viel weniger Kosten verbunden eben einen weitreichenden Schutz seiner eigenen Erfindungen und Entwicklungen eben haben könnte. Und in so eine Richtung soll das einfach gehen, dass man die Möglichkeit hat, wenn was ansteht, sich darauf zu berufen, dass es eben diese europäische Einheitsregelung gibt. Und das kann von Rechtsformen für Unternehmen anfangen. Da gab es mal so eine Bestrebung für europäische GmbHs, also eine Körperschaft. Die ist, glaube ich, so ein bisschen so im Sande verlaufen und, glaube gescheitert, weiß ich nicht, aber glaube ich, wird nicht weiter vorangetrieben. Es soll ein einheitliches Insolvenzrecht angestoßen werden, dass man in die Richtung denken kann, sodass man eben, wenn man mit europäischen Partnern handelt, auch eine gewisse Sicherheit hat, wie das dann abgehandelt wird, wenn man ausstehende Forderungen hätte. Die schlagen sogar solche Sachen vor wie standardisierte Arbeitsverträge, was ich relativ weitreichend finde, dass man eben sagt, man könnte sich auf einen europäischen Kernarbeitsvertrag berufen und diesen verwenden oder. Also lauter solche Sachen, die eben damit zu tun haben, dass man nicht nur Gütermobilität in Europa hinkriegt, sondern eben auch beispielsweise Arbeitskräftemobilität auch ein bisschen erleichtert. Und das ist nicht jetzt von jetzt auf gleich umsetzbar. Das ist riesig groß und das sind ganz, ganz viele Stellschrauben. Das ist jetzt nicht dieses Regime, wie man sich das vorstellt, im Sinne von, wir haben jetzt hier den Maßnahmenkatalog, das wird jetzt umgesetzt und ihr habt jetzt alle die Möglichkeit, diese und die Regelungen anzuwenden, sondern das wird mit tausenden Stunden an Verhandlungen herbeigeführt, dass man es irgendwie schafft, in einzelnen Bereichen eben harmonisierte Regelungen zu finden, auf die sich die EU-Mitgliedstaaten dann auch einigen können als Kompromiss für eine EU-weite Regelung. Und immer wenn es also Unklarheiten im Binnenhandel gibt, könnte man dann eben wegen dieser nationalen Unterschiede sich darauf berufen und sich dann wieder sagen, ja, wir wollen ja eigentlich hier diese 28. Rechtslage sozusagen nochmal haben. Dann könnte man das wieder, wenn es ein Problem irgendwo gibt, angehen, kann schauen, gibt es das schon. Wenn nein, wollen wir hier vielleicht mal eine Interessensgruppe gründen, dass wir das voranbringen. Und das wird jetzt über Jahre und Jahrzehnte hinweg eben passieren, dass sich das Stück für Stück angleicht. Ich finde das eigentlich gut. Es geht halt in Richtung einer engeren Verzahnung und einer gemeinschaftlichen Ausgestaltung der Rechtsgrundlagen. Und das ist eigentlich eher befürwortenswert, weil wir müssen uns einfach näher zusammenschnüren vor dem Hintergrund, dass andere Big Players eben das einfach ja, von oben oktroyiert hinkriegen, sei es zum Beispiel bei China eben, wobei es auch da riesige Unterschiede gibt innerhalb des Landes. Oder im ähnlichen Stil ist das ja auch in Amerika vor einigen Jahrzehnten, ich weiß nicht wann genau passiert, wo die eben dann auch die Möglichkeit geboten haben, dass man country-übergreifend, wie heißt das so bei den Staaten-übergreifend? Ja, Vereinigte Staaten, Staaten-übergreifend. Entschuldigung, Staaten-übergreifend eben auch solche Regelungen anwenden kann. Das, davon wird auch Gebrauch gemacht und das hat wohl bei denen durchaus zu einer engeren Verzahnung geführt. Mhm. Kann man eigentlich erstmal, finde ich, einen positiven Gedanken mitnehmen, dass sowas erstrebenswert wäre. Ist aber nicht unbedingt ein deutsches Thema, wo wir besonders viel Einfluss nehmen könnten, würde ich behaupten.
Ja, der andere Batzen ist die Verteidigungspolitik. Im Prinzip sagen sie da, wir müssen eine europäische gemeinsame Verteidigungspolitik in der Beschaffung und in der Umsetzung haben. Also mindestens mal in der Beschaffungsplanung. Aber im Grunde sagen sie eigentlich, dass die gesamte Verteidigungspolitik nicht nationalstaatlich organisiert, sondern übergreifend koordiniert werden müsste. Und weisen auf den offensichtlichen Fakt hin, dass die europäische Verteidigungsfähigkeit von zentraler Bedeutung ist und dass es halt derzeit nicht gut ist. Also, dass letztlich die Verteidigungsausgaben insgesamt niedrig, die Beschaffung schlecht koordiniert und zu langsam ist, dass die Länder, also ich lese auch ein bisschen raus, mit geografischer Nähe zu Russland ein bisschen alleingelassen werden mit ihren hohen Verteidigungsausgaben und der Rest von Europa nicht nachzieht, obwohl alle irgendwie was gemacht haben, aber halt nicht koordiniert. Und entsprechend empfehlen sie, und das finde ich eigentlich schon durchaus ein ganz interessanten, also es ist schon eine weitgehende Forderung, dass sie im Grunde sagen, sie hätten gerne eine gemeinsame koordinierende Behörde dafür. Also sie wollen einen European Defense Mechanism, also eine gemeinsame Beschaffung quasi über auch zusammengeworfenes Geld. Dann wollen sie mehr Ausgaben in Entwicklung, also mehr des Forschungshaushaltes am Ende in Militär stecken, würde ich es lesen. Mhm. Und einen gemeinschaftlich finanzierten Verteidigungshaushalt. Und das ist schon, also ich meine, damit sagen wir im Prinzip auch, wir erwarten nicht, gegeneinander Krieg zu führen, was ja zumindest, was ja gut ist.
Juhu.
Aber es würde das auch institutionalisieren, dass wir nicht mehr gegeneinander Krieg führen könnten, de facto, was bisher eben durchaus noch angelegt
theoretisch
ist.
Theoretisch möglich ist, ja. Ich finde besonders halt eben den letzten Punkt ganz relevant, dass man gemeinschaftlichen Haushalt da bietet und du bist einfach involviert gemeinschaftlich. Du kannst dich davon nicht lösen. Dass man gemeinschaftlich was entwickelt und dann jeder das für sich wieder einkauft oder baut irgendwo, ja, ist eine Verzahnung, aber die ist nicht so ganz so groß. Letzterer Punkt ist schon mit dauerhaften Ausgaben eben verbunden, die man auch langfristig einplanen müsste dann. Finde ich schon ganz spannend eigentlich.
Ja, und das ist ja auch was grundsätzlich anderes als die NATO-Ausgaben. Die NATO verpflichtet ja nur dafür, dass jeder so und so viel für seine Verteidigung ausgeben muss und dann man sich koordiniert im Zweifel im Einsatz. Dann kommt der nächste Schritt, ist die Beschaffung zu koordinieren. Das heißt, man guckt vielleicht, dass man nicht alle das Gleiche bestellt, sondern sich ein bisschen ergänzt, dass man zuerst die das älteste Material haben, das ersetzen und so weiter. Aber dann geht es ja noch einen Schritt weiter zu sagen, wir werfen alles in einen Topf und beschaffen auch gemeinsam. Das ist nochmal eine deutlich höhere Stufe auch als nur eine Koordination oder eine gemeinsame Verpflichtung, die wir ja auch in Europa nicht haben. Also wir haben ja in Europa
nichts dergleichen.
Nichts, ja. Also auch nicht so eine NATO-Verpflichtung.
Ja, nur übergeordnet. Also da muss ich auch echt sagen, ich bin nicht so in dem Thema drin, was das Ganze betrifft. Und ich bin sehr gestolpert über die ganzen verschiedenen Programme, die es über die Jahre schon gab. Also ich lese mal ein paar vor. Man kann sich da echt in Akronym gütlich tun. Es gab temporär den Act in Support of Ammunition Production, ASAP, für 2023 bis 2025. Und den European Defense Industry Reinforcement Through Common Procurement Act, EDIRPA, für 24 bis 25. Jetzt sind wir bei 25 angekommen und müssen uns überlegen, wie geht's weiter. Und jetzt sollen halt ähnliche Projekte folgen. Dafür das European Defense Industry Program, EDIP, für 25 bis 27. Das dann im Rahmen der European Defense Industrial Strategy, EDIS, Maßnahmen umsetzen soll. Um dann mit dem Structure for European Armament Program, SEAP, SEAP, eine Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Und ich muss sagen, ich blicke da nicht durch, wer da mit wem was verhandelt, wer da wo drin steckt, was das überhaupt für Programme sind. Das ist ein ganz schöner Wust. Für alles wird jetzt gerade noch so ein eigenes Programm aufgesetzt und die lösen sich ab und die sind alle temporär begrenzt. Und was ich da rausgelesen habe, ist einfach, dass das verstetigt werden soll. Und das finde ich eher erstrebenswert, dass man auch weiß, wer dann dafür zuständig ist, wer Ansprechpartner ist und wer da genau drin sitzt. Das ist eigentlich eher was Schönes.
Ja, für uns kann es nur gut sein, weil wir ja natürlich auch eher am unteren Rand der bisherigen Militärausgaben sind.
Absolut. Also insbesondere auch eben bei den Militärausgaben, die bei der Verteidigung der osteuropäischen Seite unterstützen. Mhm. Ich denke, wenn man das als erstes mal bündelt, weil das ja so die akute Bedrohung derzeit ist, wäre das schon viel gewonnen. Das ist auch ein bisschen so der Handlungsdrang, denke ich, der ja hierzu geführt hat jetzt. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, oder? Ist eher eine richtige Einschätzung, dass das in die Richtung gehen muss.
Ja, und das ist auch eigentlich was Langfristigeres. Nicht ganz so tagespolitisch.
Genau, auch wieder nichts, wo Deutschland so viel akut tun kann, sondern nur quasi als zentraler Akteur in Europa vielleicht eine gewisse Leuchtturmfunktion einnehmen könnte. Wobei das halt natürlich mit Finanzmitteln verbunden wäre und auch mit einem politischen Willen. Und den jetzt durchzudiskutieren würde zu weit gehen. Aber ich denke, wir wissen alle, dass das zumindest die großen Hürden sein werden. Ansonsten ist Kapitel 3, was haben wir da noch? Sind ein paar so kleinere Themen, die noch angesprochen werden. Von der Reform der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde über Bündelung von Ressourcen für europäische Initiativen zur Wagniskapitalfinanzierung. In die Richtung hatten wir schon mal, ich glaube, letztes Jahr gesprochen. Da ging es so ein bisschen um diese Regulatory Sandboxes eben, wo man einfach Startup-Kultur so ein bisschen fördern sollte und denen die Möglichkeiten geben, dass sie in anderem rechtlichem Rahmen etwas agieren. Was gab es noch? Achso, dieses European Safe Assets hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Es ist ja so, dass deutsche Staatsanleihen generell als Sicherheit in Krisen sehr beliebt sind und direkt hinter US-Anleihen sozusagen sind, als eine der sichersten Anlagemöglichkeiten auch in Krisensituationen. Und es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir eben vor dem Hintergrund der europäischen Finanzkrise, die wir mal hatten, oder Staatsschuldenkrise auch, europäische Lösungen für diese unterschiedliche Bewertung von europäischen Staatsanleihen herbeiführen. Da haben sie halt drei Möglichkeiten für solche European Safe Assets aufgezeigt. Ich denke, die uninteressanteste sind diese Anleihen von supranationalen Emittenten, also beispielsweise der Europäischen Investitionsbank. Da ist wieder eine Frage der Zuständigkeiten und der Bewertung. Und es kann auch gut sein, dass das dann von außerhalb Europas eben gar nicht als klassische Staatsanleihen bewertet wird. Deswegen würde ich das so ein bisschen als die unwahrscheinlichste Variante ansehen. Und ansonsten, vielfach besprochen, gibt es die gemeinsamen Eurobonds. Ich denke, da muss ich nicht sehr viel zu sagen, außer dass es halt eben eine teilweise Vergemeinschaftung der aufgenommenen Schulden zur Folge hätte und dazu eben auch die üblichen Vorbehalte kommen. Also eine Anreizminderung für Haushaltskonsolidierung bei den Staaten eben, die da mit reingenommen würden. Weil man ja einfach das quasi abwälzt auf alle anderen Teilnehmerinnen. Und das Dritte für solche European Safe Assets wäre ganz klassisch erstmal, dass man die Staatsanleihen, wie sie hat, wie sie jetzt momentan hat eben, wie sie die existiert, dass man die bündeln würde, Pooling eben betreibt und dann so eine Risikostreuung bei den Investments entsteht, sodass eben letztlich die Eigenverantwortung bei den Staaten schon noch liegt für die eigentliche Anleihe, die emittiert wird, aber eben auf einem europäischen Gesamtbild stützende Anlage Anlagenbündel existieren würden, die dann eben auch möglicherweise nicht ganz so sichere Anlagestaaten wie jetzt Deutschland dann mit abdecken könnten, weil man so eine Bündelung hat. Das würde jetzt wahrscheinlich relativ unproblematisch umsetzbar sein, ist aber auch ein bisschen das, was meiner Meinung nach den geringsten Effekt hätte. Also das ist jetzt wieder eine Frage, was lässt sich politisch durchsetzen am Ende? Welcher europäische Akteur setzt sich da mit seinen Ansichten durch bezüglich der zumindest teilweisen Vergemeinschaftung von Staatsschulden. Darüber reden sie halt so ein bisschen, ob das nicht sinnvoll wäre, da in die Richtung weiter zu agieren, dass man sich stützt gegenseitig, auch in der Staatsfinanzierung. Ja, das wäre Kapitel 3, glaube ich, so aus meiner Sicht. Also Kapitel 4 habe ich mir ein bisschen angeschaut, weil ich das dann, hast du, glaube ich, sogar vorher geschrieben. Das könnte für mich interessant sein. Mhm. Ich habe da so ein bisschen drüber geflogen und ja, es verliert sich halt sehr so in steuerrechtlichen Fragen. Aber grundsätzlich ist da übergeordnet eben die Frage, wie wir Unternehmen zur langfristigen Ansiedlung in Europa, / in Deutschland, das ist ja immer noch das SVR-Gutachten für Deutschland, bewegen können und wie wir das eben einrichten können, dass es denen im internationalen Vergleich hier nicht irgendwie schlechter geht, sondern dass sie relativ gesehen mehr Geld für Investitionen zur Verfügung hätten. Und vor dem Hintergrund werden hier so ein paar Aspekte vorgeschlagen oder besprochen. Allen voran ist es die Reform der Unternehmensbesteuerung. In Deutschland haben wir eine relativ hohe Belastung, wird festgestellt vom SVR, mit Unternehmenssteuern. Die tariflichen Steuersätze sollten einfach gesenkt werden, wird da ganz klar angeraten. Das bietet dann eben einen Anreiz für Unternehmensinvestitionen, weil dann letztlich einfach mehr Geld übrig bliebe. Die kurzfristigen Mindereinnahmen, die daraus entstünden, weil logischerweise, wenn wir einen Steuersatz senken, kommt auch weniger Kohle rein, sollen dann eben durch diese höheren Investitionen mittelfristig wieder ausgeglichen werden. Aber man muss sich im Klaren sein, wenn man so eine Senkung der Unternehmenssteuern anstoßen würde, bringt das schon mit sich, dass wir zwischenzeitlich erheblich weniger Steuern einnehmen werden. Die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, dass wir internationale Steuerverschiebungen reduziert bekommen, weil einfach Deutschland, wie gesagt, momentan noch ein bisschen hoch ist und dann näher rankommt an den internationalen Vergleich und sich dann Umsiedlungen oder eben so ähnliche Dinge, Outsourcing-Charaktere eben nicht so leicht durchrechnen lassen oder beziehungsweise nicht so attraktiv sind im Vergleich. Das Ganze ist aber halt ein bisschen gegenläufig zu den Bestrebungen bei der Vermögensverteilung, was wir in Kapitel 5 gleich noch besprechen werden. Und darauf weist der SVR auch ganz klar hin. In den USA ist es so gewesen, dass 1 Prozentpunkt Verringerung der Unternehmenssteuer zu 0,9 Prozentpunkten Steigerung des Einkommensanteils der Top 1% führten. Also rund 90% sozusagen wird dann umgesetzt in höheres Einkommen für die, die sowieso schon unglaublich viel haben. Das ist naheliegend, weil vermögende Haushalte eben überproportional davon verdienen, weil dann eben mehr Geld zur Verfügung steht, was für Ausschüttungen genutzt werden kann. Denn nur weil wir Steuern senken, heißt das ja noch lange nicht, dass die Unternehmen das dann auch automatisch in Investitionen stecken, sondern stattdessen, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Thema, wo Marco jetzt sofort aufschreien würde, ja, die Dividendengeilheit dieser gewissen Konzerne. Naja, stattdessen passiert das halt. Einfach. Das Geld ist dann mehr da und dann wird halt von den Leuten beschlossen, ja gut, dann schütten wir uns halt mehr aus, sind wir noch reicher. Wunderbar. Können wir noch mehr mit unserem Geld anfangen und das arbeiten lassen. Jetzt kann man sagen, ja, USA, die sind da ja so getrieben, kapitalmarktorientiert und überhaupt. Aber für Deutschland wird dieser Anteil halt mit 86% ähnlich hoch geschätzt. Also alles, was wir an Steuererleichterungen bieten, wird zu 86% geschätzt, zumindest eben in die Einkommensteigerung von wohlhabenden Haushalten, vermögenden Haushalten fließen. Das gibt aber einen riesen Unterschied halt, ob du jetzt ein Unternehmen hast, das kapitalintensiv ist, beispielsweise eben viel Maschinen anschaffen muss und so weiter, oder ob es ein Unternehmen ist, die, sagen wir mal, beispielsweise jetzt Finanzdienstleistungen anbieten. Dass da eine Steuererleichterung zu bieten, führt wohl eher sehr stark dazu, dass das dann umgelagert wird und ausgeschüttet wird, anstatt dass eben zu irgendeiner Art und Weise von Verbesserung der Situation führt. Da würde ich euch, wenn ihr euch das mehr interessiert, gerne einfach auf den Kasten 21 verweisen zu der Steuerinzidenz. Also da geht es um die Verteilung der ökonomischen Last von Unternehmenssteuern. Da könnt ihr euch ein bisschen durchlesen, falls ihr dazu mal einen Überblick haben wollt. Ansonsten wird in Kapitel 4, mache jetzt einfach weiter, weil Hanna, glaube ich, das ja sowieso nicht so interessiert.
Mach mal.
Okay, ansonsten wird in Kapitel 4 noch diverse andere Maßnahmen und Aspekte eben besprochen, unter anderem die Sofortabschreibung für bestimmte Güter wie Maschinen oder eben generell werden mehr degressive Abschreibungen empfohlen. Das ist ja etwas, was wir momentan auch mit diesem Sonderbeschlüssen zugelassen haben, für Elektroautos beispielsweise in Unternehmen. Wir haben eine Angleichung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer, die an die Körperschaftssteuer angepasst werden soll, durch die Abschaffung von Zurechnungen und Kürzungen. Das ist auch was, was hier angesprochen wird. Und in dem Zusammenhang mit der Gewerbesteuer wird auch gesagt, dass die Steuermesszahl gegebenenfalls angehoben werden soll. Die ist derzeit bei 3,5%. Und da wird eben gesagt, naja, die Kommunen ist ja quasi deren Haupteinkunftsquelle. Und entsprechend sollte man da vielleicht mal nachjustieren, dass da mehr Geld eben bei den Kommunen hängen bleiben könnte. Zusätzlich dazu gibt es den ohnehin im Koalitionsvertrag geplante Anhebung von den Mindesthebesätzen von 200% auf 280%. Also für alle, die da nicht ganz drinstecken, du hast eine Gewerbesteuermesszahl von diesen 3,5%. Da wird dann ein Hebesatz drauf angewandt, den die Kommunen selber bestimmen können. Und der geht eben von mindestens 200, also das Doppelte von diesem Messzahl, bis hin zu, ich weiß gar nicht, was das Höchste ist, was wir in Deutschland haben. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber regelmäßig weit über 450 oder sowas Prozente. Also da kann man durchaus Standortentscheidungen treffen, wenn du dich eben in einer großen Fabrik irgendwo ansiedeln möchtest oder in einem größeren Unternehmen, wie viel Gewerbesteuer du zu zahlen hättest vor Ort. Und um diese Differenzen zwischen den Gemeinden eben etwas zu verringern und damit dann eben diese Standortvorteile entsprechend ein bisschen zumindest anzupassen, wird jetzt eben laut Koalitionsvertrag vorgesehen, dass man diesen Mindesthebesatz ein bisschen anhebt. Davon wären jetzt aber, durch diese Anhebung, die da drin steht, nur 0,4% der Gemeinden überhaupt betroffen. Und ich habe mal auf die Karte geschaut, das wären so primär Gemeinden in Bayern und Brandenburg. Und würde jetzt ganz stumpf behaupten, dass die andere Vorteile mit sich bringen, nämlich viel Fläche. Und entsprechend wird da wahrscheinlich nicht viel Bewegung dadurch zustande kommen. Kasten 12 ist auch hier wieder sehr spannend als Überblick. Also wenn ihr da durchblättert nebenher oder euch das im Nachhinein mal anschauen wollt, Kasten 12, sehr cool. Ansonsten wird noch vom SVR gesagt, dass sie eine globale Mindeststeuer weiterhin unterstützen. Wir haben eine effektive Steuerbelastung von mindestens 15% für international tätige Unternehmen, laut der Einigung von solchen 137 Staaten im Rahmen der OECD in 2021 getroffen. Und das unterstützen sie eben in der grundsätzlichen Idee weiterhin und sagen, das ist sehr sinnvoll, eben um diese Steuerflucht von Unternehmen zu unterbinden. Jetzt hatten wir aber 2025 die USA, die sich aus diesem Abkommen zurückzog und entsprechend dann eben auch dadurch starken Druck ausübte, nicht nur durch ihren Rückzug daraus, was ja schon eine Signalwirkung, eine immense ist für ein Land, was halt so große Unternehmen hat, die auch international tätig sind, sondern die haben eben auch ganz klar gesagt, wer das durchsetzt, der kriegt auf den Deckel von uns. Und das moniert eben der SVR auch ganz klar als eine sehr schlechte Entwicklung. Und sie sehen weiterhin eben so eine kooperative Lösung, wo man sich darauf einigt, auf so einen globalen Mindeststeuersatz, dass das einfach sehr vorteilhaft für alle sei. Aber hier wieder die Spieltheorie und die Realität, wir werden gerne davon ein bisschen überrumpelt. Jetzt würde ich noch einen Punkt hier, glaube ich, zu der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung loswerden und dann lasse ich dich auch mit Kapitel 4 wieder in Ruhe. Und zwar haben die im SVR darüber ein bisschen intensiver gesprochen, dass es doch eigentlich schwierig ist, dass wir in Unternehmen eben Fremdkapitalkosten oder die Fremdkapitalfinanzierung generell als Kosten abziehen können, weil wir ja Zinsaufwendungen haben, die dann entsprechend zur Reduzierung der Steuerlast beitragen. Und da bringen sie zwei Optionen ins Gespräch, wie man auch Eigenkapitalfinanzierung steuerlich ähnlich zumindest behandeln kann oder zumindest sich annähern kann an eine Gleichbehandlung für Fremdkapitalfinanzierung. Und zwar gibt es einmal die Cashflow-Methode, die fand ich mittelmäßig interessant, weil sie sich sehr auf die Zahlungsströme an sich eben konzentriert und sagt, in dem Moment, in dem man die Zahlung durchführt, wird einfach quasi eine Sofortabschreibung durchgenommen und das ist alles ein bisschen, hat für mich so ein bisschen was von so einer sehr schnellen Momentaufnahme bei Investitionstätigkeiten, was ja hier der Fokus wäre wahrscheinlich, ist so eine etwas langfristigere Perspektive wichtig und da haben sie dann eben den ACE, Allowance for Corporate Equity, im Fokus gehabt und das erkläre ich ganz kurz, da geht es darum, dass man kalkulatorische Eigenkapitalkosten eben von der Bemessungsgrundlage abziehen kann. Kalkulatorische Eigenkapitalkosten klingt jetzt super schrecklich. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen. Die Idee ist, dass man eben sozusagen mit dem Eigenkapital, was man hat, also das Geld, was man schon zur Verfügung hat, was man normalerweise für ein Investment aufbringen muss, um auch eine Fremdkapitalfinanzierung dazu zu bekommen, dann eben auch anderweitig hätte einsetzen können. Je höher der Fremdkapitalanteil ist, desto mehr Eigenkapital hätte man ja übrig und könnte das dann eben opportun woanders einsetzen. Also man muss hier so ein bisschen das so betrachten wie eine Art Opportunitätskosten, die entstünden, die man dagegen rechnet. Also wenn wir jetzt mehr Eigenkapital in ein Investment stecken, müssten wir irgendwie damit gegenrechnen, was hätten wir denn sonst mit dem Geld gemacht, was wir da reinstecken. Und das wird dann so in Anführungsstrichen als Zinsaufwand wieder gegengerechnet. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs nachvollziehbar gewesen. Das ist in der Regel so ein risikoloser nominaler Zinssatz, der einfach festgelegt wird. Da kann man jetzt nachgucken, was dann da eben ansteht. Kannst aber auch risikoangepasste Zinssätze möglicherweise da eben nutzen. Ein Vergleichswert wäre beispielsweise die Durchschnittsrendite von Staatsanleihen über einen gegebenen Zeitraum. Also wenn du sagst, du machst ein Investment über 10 Jahre, steckst einen höheren Eigenkapitalanteil, also dein eigenes Geld rein und weniger Fremdfinanzierung, dann entgeht dir ja die Möglichkeit, dieses Geld stattdessen in eine Staatsanleihe zu stecken und da einfach deine 2% Rendite zu kriegen oder was auch immer. Und dann kannst du das sozusagen als entgangenes Geld dann dagegen rechnen und abziehen, wieder in Abzug bringen. Das ist dann so eine Art Annäherung an die steuerliche Gleichbehandlung, so wie man sich halt am Kapitalmarkt finanzieren müsste und damit dann auch Geld hat. War das halbwegs nachvollziehbar?
Mhm.
Okay. Falls ihr Fragen habt, ich habe es auch nicht gut verstanden. Ich hoffe, dass es jemand anders uns erklären kann in den Kommentaren. Also ich denke, dass es aber so ganz grob die Striche abgedeckt hat. Also das soll halt so ein bisschen den Wert von Eigenkapitaleinsatz einfach erhöhen. Also momentan hat man halt einfach den Anreiz, dass man sich möglichst viel Hebel über Fremdkapital holt mit einer guten Finanzierung und dass damit dann einfach mit dem Eigenkapital andere Dinge anstellen kann, weitere Investitionen oder das irgendwo anlegen oder was auch immer. Und es ist halt einfach sozusagen die Möglichkeit, Anreize zu schaffen, dass weniger Fremdkapital für die Finanzierung von Investitionen herangezogen wird. Einfach eigentlich eine ganz sinnvolle Richtung, dass man darüber spricht, dass das sonst ein Nachteil wäre. Wie genau es ausgestaltet wird, haben sie zwei Optionen aufgezeigt. Ich finde eben diese ACE-Variante sehr viel stimmiger, weil sie einfach eine kalkulatorisch langfristigere Perspektive einnimmt, als dass man nur zur die jetzige Zahlung ansetzt. Also alles in allem resümiert der SVR in Kapitel 4 das Zitat: Allein die Zinsbereinigung des Grundkapitals, also das wo ich gerade so ein bisschen sprach, einen um 60% höheren langfristigen Einkommenszuwachs sowie einen mehr als doppelt so hohen Wohlfahrtsgewinn erreichen könnte wie diese Steuersenkung. Also anstatt darüber zu reden, dass wir jetzt eben Unternehmenssteuer generell senken, sollte man lieber darüber nachdenken, wie gewisse andere Hebel eben betätigt werden und damit einen, ja, Wohlfahrtsgewinn herbeiführen. Also künftige Maßnahmen sollen sich dann eher im Bereich der Unternehmensbesteuerung vor allem auf diesen Abbau der steuerlichen Verzerrungen konzentrieren, sodass da eben ein hoffentlich positiver Effekt herbeizuführen ist. So, das war jetzt wirklich ein bisschen technisch in Richtung steuerrechtliche Behandlung von Unternehmen. Ich hoffe trotzdem, dass man ein bisschen Überblick hat, was die da so anraten. Ich fand das alles schwieriger zu lesen als den ganzen Rest des Gutachtens, weil es halt doch in die Details ging ein bisschen hier und da. Also da würde ich jetzt niemandem empfehlen, der sich nicht mit dem Thema grundsätzlich auskennt, sich da durchzuwühlen, weil ich glaube, da verliert man sich sonst sehr schnell. Gut, Kapitel 4 bin ich durch. Hast du irgendwelche Fragen dazu?
Nein.
Ah, wunderbar.
Ja.
Dann darfst du 5 bitte besprechen, weil da bin ich komplett raus. Hannah to the rescue.
Das Kapitel 5 ist ein quasi Verpflichtungskapitel, denn der Sachverständigenrat hat den Auftrag, etwas im Rahmen seiner Mission quasi immer etwas zur Verteilung im Gutachten drin zu haben. Und dieses Mal geht es eben um Vermögensverteilung. Sie sagen, also das Kapitel ist lang und es enthält viele verschiedene Aspekte. Sie sagen gleichzeitig auch, im Grunde können Sie diesem Auftrag in Bezug auf Vermögen nicht gut nachkommen. Vermögen wird in Deutschland nicht vom Staat erhoben. Und zwar nicht mehr, seit die Vermögenssteuer ausgesetzt worden ist. Solange wir eine Vermögenssteuer hatten, musste zumindest Vermögen natürlich deklariert werden, damit es besteuert werden konnte. Dann ist immer noch die Frage, wie viel des tatsächlichen Vermögens deklariert wurde. Aber wir haben eben so keine staatlichen Vermögensdaten mehr, weil wir die Vermögenssteuer nicht mehr erheben. Und entsprechend wird das Vermögen geschätzt auf Basis von im Prinzip 4 verschiedenen Umfragepanels. 3, Entschuldigung. Einkommens- und Verbrauchsstrichprobe, sozioökonomisches Panel und eine Erhebung über private Haushalte und Finanzen, die im Prinzip sich decken in ihrer Methodik und deshalb ergänzen können. Sie decken sich allerdings nicht in ihren Ergebnissen, sondern weichen immer noch erheblich voneinander ab. Insbesondere am aktuellen Rand gibt es bezüglich der oberen Haushalte immer noch eine erhebliche Heterogenität zwischen den Ergebnissen. Und zwar so, dass wir irgendwas zwischen, zum Beispiel für die obersten 10% der Haushalte, liegt der geschätzte Anteil am Gesamtvermögen zwischen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die sagt 59%, und das SÖPS sagt 60% und das PHF sagt 61%. Also es gibt schon erhebliche Abweichungen und die gleichen sich auch nicht an. Was sich daraus zeigt, ist, dass wir letztlich den oberen Rand der Vermögensverteilung einfach nicht gut erheben können, weil in jeder dieser Umfragen sind vielleicht 2, 3 Personen, die dazugehören. Also wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als wir über den Armuts- und Reichtumsbericht gesprochen haben, der ja jetzt in einer Sonderedition für die oberen 1% nochmal, also die Zusatzstichprobe versuchen zu erheben, weil letztlich in allen normalen, auch bevölkerungsrepräsentativen großen Panelstudien wir so wenig Personen aus dem oberen Vermögensperzentil haben, dass wir daraus, wenn es halt nur 2 sind, dann schätzen die unterschiedlichen Panels halt ganz unterschiedliche Dinge für diese Gruppe. Hinzu kommt noch, dass natürlich tendenziell Leute in diesen Umfragen auch vielleicht nicht wahrheitsgemäß antworten oder Teile dessen, was als Vermögen da ist, nicht als Vermögen benennen, weil sie es selber nicht als Vermögen verstehen, auch wenn es ihnen erläutert wird und ähnliche Sachen. Aber grundsätzlich ist es so, dass das große Problem ist, dass wir vor allem im oberen Bereich der Vermögensverteilung, und das beginnt schon bei den oberen 10%, zu wenig Daten haben, um das sauber beurteilen zu können. Und das heißt, alles, was ich jetzt erzähle, muss man eher so sehen, dass es der untere Rand des Problems ist. Also, dass wir möglicherweise noch diese Effekte eher noch größer werden, das sagt der Sachverständigenrat auch relativ stark, dass das, was Sie jetzt empfehlen und was Sie auswerten, ohne gute Daten eigentlich nicht sehr sauber validiert werden kann, sagen wir mal. Dann kommt natürlich am Anfang, wie bei jedem Kapitel, die Diagnose. Die Diagnose ist soweit bekannt, nämlich Deutschland ist verhältnismäßig ungleich. Das gilt fürs Einkommen und das gilt noch mehr fürs Vermögen. Unter den europäischen Staaten ist Österreich der Spitzenreiter in Sachen Vermögensungleichheit und direkt danach kommt Deutschland. Und das ist auch nicht überraschend, dass es Österreich und Deutschland sind, denn wir sind in sehr vielen ökonomischen Belangen sehr ähnlich und unter anderem auch historisch gewachsen in unserer Betriebsvermögensstruktur, in unseren Erbschaftsregelungen und in unserer Erbschafts- und Vermögensbesteuerung. Und diese Ungleichheit setzt sich generationell logischerweise fort, weil mindestens die Hälfte der Vermögen über Erbschaft von einer Generation an die andere weitergegeben werden, sodass tendenziell natürlich die Kinder von reichen Leuten auch reich sind und die Kinder von armen Leuten auch arm. Und damit setzt sich auch diese Ungleichheit fort. Es gibt sehr wenig intragenerationale Wanderungen in der Vermögensverteilung. Gibt es schon, sowohl über den eigenen Lebensverlauf als auch zwischen Generationen. Insbesondere die Generation der sogenannten Boomer, also die Geburtsjahrgänge 1950 bis 1969, sind Aufsteiger quasi in der Vermögensverteilung, während die Jahrgänge, die direkt nach dem Krieg geboren sind und auch die beiden Generationen danach, also wir und die davor, relativ konstant bisher liegen in der Vermögensverteilung, also nicht sehr mobil in der Vermögensverteilung sind. Und der Sachverständigenrat wertet das so nüchtern aus, sagt aber schon, man sollte daran was tun, insbesondere vor dem Hintergrund unserer Rentenproblematik. Also sie sagen am Ende, die gewünschte, also nein, das stimmt nicht, sie formulieren das so, dass das gewünschte Maß an Ungleichheit ist eine normativ-politische Größe. Also es gibt keine wirtschaftswissenschaftliche allgemeine Wahrheit, die sagt, es darf nicht ungleich sein. Aber das ganze weitere Kapitel besagt schon, dass sie denken, man sollte was daran ändern, indem sie Vorschläge machen, wie das zu ändern wäre. Moderate Vorschläge, aber Vorschläge. Hm. Letztlich sagen sie also, die normative Festlegung, die wir getroffen haben, ist nicht gut für uns. Und der Mechanismus dahinter, neben allen politischen Ansichten, ist natürlich, dass der ärmere Teil der deutschen Vermögensverteilung so arm ist, dass sie selbst nicht genug für ihr Alter vorsorgen und auch nichts vererben können. Und ich finde, man kann es auch daran belegen, es gibt auf Seite 275 eine Aufstellung zur Zusammensetzung des Nettovermögens. Der Sachverständigenrat geht da vor allen Dingen darauf ein, welchen Anteil Betriebsvermögen haben. Witzig überhaupt in diesem Kapitel übrigens, dass immer für das oberste Perzentil eine eigene Skala abgetragen werden muss. Also alle anderen Perzentile liegen auf der linken Skala in allen Grafiken. Und das oberste Perzentil hat eine eigene Skala und diese Skala ist quadratisch.
Wir gehen wieder zurück auf die Änderung bei Unternehmenssteuerung. Da ging es auch um die Top 1%. Ne?
Also die linke Skala, auf der alle anderen Vermögen abgetragen werden, geht von 0 bis 2,4% linear. Und die rechte Skala, auf der die Vermögen des obersten 1% abgetragen werden, geht von 0 auf 16 Millionen Euro quadratisch. Damit ist es natürlich eine grafisch totale Irritation. Sie grenzen das ein bisschen ab und weisen das aus. Man kann es auch schlecht anders darstellen, wenn man noch was sehen will. Aber es ist auch frappierend, weil schon das alleine zeigt, wie ungleich das Vermögen ist, wenn wir quasi einen Sprung haben im Vermögen des zehnten, also des obersten Dezils von 2,1 Millionen Euro auf das oberste Perzentil 14 Millionen Euro. Also mal siebenmal so viel. Mhm. Das sagt im Grunde das Problem eigentlich schon. Genau, aber daneben ist eine Aufstellung der verschiedenen Vermögensarten. Und ich finde, das noch deutlicher als auf das Betriebsvermögen abzustellen, womit sich das ganze Kapitel befasst und was sicher auch richtig ist, ist, dass die untersten zwei Dezile mindestens, also die untersten 20%, sind Netto-Schuldner. Also haben nicht mal ein Vermögen von null, sondern haben ein Vermögen von ungefähr
im negativen Bereich.
Genau, im negativen Bereich. Und daran ist ein wachsender Anteil über die Zeit, das sieht man später auch nochmal, Konsumentenkredite. Das heißt nicht nur, dass es vielleicht zufällig Leute sind, die alle ganz fleißig ihr Häuschen abzahlen, sondern es gibt auch einen nennenswerten Anteil und das ist nach Generation, das ist über die Zeit, das kann man in allen Sachen sehen, sind Konsumentenkredite. Und das deutet natürlich darauf hin, dass Leute letztlich Schwankungen in ihrem Einkommen nicht ausgleichen können. Also, dass sie so wenig Vermögen haben, dass sie zu ihrem Konsum auf Kredite angewiesen sind. Das heißt, dass sie letztlich aus ihrem Vermögen nicht ihren Konsum decken können. Zumindest zeitweise. Und dann zahlen sie darauf Zinsen und deshalb wird es ein stärkeres negatives Vermögen, wenn es erstmal da ist. Das ist natürlich was, wo man sagen kann, okay, diese unteren 20% haben ein Problem, vermögensverteilungsseitig, das man politisch lösen sollte, denn das ist keinesfalls nachhaltig. Und entsprechend, der Rest des Kapitels setzt sich damit auseinander. Einerseits, wie kann man diese untersten Einkommensgruppen dazu motivieren, mehr Vermögen aufzubauen? Das ist immer die Frage, so wie man Bürgergeldempfänger motiviert, so ähnlich ist es auch. Also wie kann man sie motivieren, mehr Vermögen aufzubauen, um eben diese Vorsorge treffen zu können für Einkommensausfälle, für Rente und so weiter. Diese Motivation liest man schon raus, dass es darum geht. Das zweite Teil des Kapitels befasst sich damit, wie man die potenzielle Ungerechtigkeit von Betriebsvermögen gegenüber anderen Vermögensarten abschwächen kann. Denn einer der Gründe, warum wir so persistent sehr viel höheres Vermögen im obersten Perzentil haben, ist, weil das oberste Perzentil in nennenswertem Umfang prozentual mehr Betriebsvermögen besitzt als alle anderen. Also über die gesamte Spanne der Vermögensverteilung ist der Anteil, den Betriebsvermögen am Vermögen hat, etwa gleich groß, um die 15-20%. Also von den untersten bis zu den obersten mindestens 90% haben immer ungefähr, sind immer ungefähr 10% des Anteils am Vermögen sind Betriebsvermögen. Also das sind all die kleinen Betriebe. Und in den obersten 10% und dann vor allen Dingen im obersten 1% ist fast 50% Betriebsvermögen. Gleichzeitig werden aber Betriebsvermögen bevorzugt besteuert gegenüber allen anderen Vermögensarten. Das heißt, die Gruppe, die ohnehin schon viel Vermögen hat, wird steuerlich begünstigt durch die Art, wie wir Betriebsvermögen und andere Erbschaften unterschiedlich besteuern. Und das, sagen Sie, ist aus dem Fairness-Gedanken nicht gerecht, aber auch eben für diese Frage der Generationenübertragung. Und entsprechend sagen Sie, dafür gibt es eigentlich einen Handlungsbedarf. Und das ist auch klar, es gibt ein Gerichtsurteil zur Erbschaftssteuer, das das relativ klar auch schon sagt, dass eine Reform der Erbschaftssteuer notwendig ist. Es hat nur dafür bisher keine politischen Konzepte und Mehrheiten gegeben. Das ist also die Diagnose. Letztlich ist auch klar, die großen Vermögen in Deutschland liegen in Betriebsvermögen und in Immobilien. Dass man Immobilien besitzt, ist umso wahrscheinlicher, wenn man im oberen 50% der Einkommensverteilung ist, je weiter oben, desto mehr. Und genauso ist es auch mit Betriebsvermögen. Je weiter oben in der Vermögensverteilung, desto wahrscheinlicher ist, dass man Betriebsvermögen besitzt. Und Betriebsvermögen eben nochmal ganz stark nach oben verzerrt, während eben bei Immobilien es doch relativ stetig über die Vermögensverteilung anwächst. Und was ich eben schon gesagt habe, intragenerationell ist es so, dass das Immobilienvermögen sich auf die Boomer konzentriert zurzeit. In diesen ganzen Analysen sind aus gutem Grund Rentenansprüche nicht enthalten. Es gibt auch eine Auflistung dazu, was ist, wenn man die Rentenansprüche mit berücksichtigt, dann haben immerhin die unteren 20% nicht mehr ein negatives Vermögen. Allerdings ist es auch frappierend, dass die Rentenansprüche absolut und im Anteil am Vermögen relativ persistent sind bis weit in die 80-90% der Einkommensverteilung. Also dass der Wert der Rentenansprüche logischerweise, weil das sich aus dem Einkommen generiert, klar, sehr stark ansteigt. Das heißt, eigentlich tragen auch die Rentenansprüche eher zur Vermögensungleichheit bei. Also auch wenn es in gewisser Weise die unteren so ein bisschen über den Rand bringt, tragen die Rentenansprüche letztlich, wenn man sie mit einrechnet, verschärfen sie das Problem nur. Und selbst die obersten 1% haben überraschenderweise noch nennenswerte Rentenansprüche, obwohl man meinen würde, dass da nur Leute sind, die eigentlich keine Rentenansprüche haben. Wobei ich nicht weiß, wie die Rentenanwartschaften, müsste ich mal gucken, ob das hier steht. Nee, steht da nicht. Da sind natürlich vermutlich auch betriebliche Vorsorgeprodukte mit berücksichtigt. Das ist die Diagnose. Und dann gibt es noch eine Analyse zu den Sparquoten. Und da ist der Sachverständigenrat aus meiner Sicht völlig irrig überrascht drüber, dass die Sparquoten entlang der Einkommensverteilung schwanken. Und und also steigen mit steigendem Einkommen, also das ist natürlich klar, nicht nur der Wert dessen, was man spart, sondern auch die Sparquote steigt. Und man könnte natürlich sagen, ja, warum legen denn nicht alle 10% ihres Einkommens zur Seite? Aber dann muss man schon relativ weit oben in der Einkommensverteilung sein, damit man diese Frage stellt.
Ja.
Also am Ende ist es natürlich so, es gibt nennenswerte Anteile der Einkommensverteilung, wenn ich mir die Grafik angucke, ungefähr bis sind es die untersten 30%, die sehr viel weniger sparen können, auch prozentual, weil sie halt nichts sparen können. Und dann geht es los, ab dem 4. Dezil ungefähr sparen die Leute ungefähr, lass mal gucken, 8% ihres Einkommens. Und dann geht es weiter hoch, moderat, linear steigend bis zum 8. Dezil und danach steigt es sprunghaft an im 9. und 10. Dezil. Und zwischen dem 1. und 2. Dezil gibt es sogar eine Senkung der Sparquote. Ich nehme an, das sind diejenigen, die gerade so vom Arbeiten leben können und nicht im Bürgergeld sind.
Ja.
Aber jedenfalls, da sinkt sogar die Sparquote. Und entlang der Vermögensverteilung, logischerweise, das ist auch ein Henne-Ei-Problem, ist das Bild genauso. Und der Sachverständigenrat sagt jetzt einerseits, okay, das ist ein Problem, weil wir dieses Vorsorgeproblem haben und auch wegen der Art der Vermögen, weil nämlich die Vermögensarten, die ärmere Leute erhalten, zusätzlich weniger Rendite abwerfen. Das heißt, das Problem multipliziert sich letztlich über die Zeit. Ärmere Leute halten fast ausschließlich Sparguthaben und dann gegebenenfalls in kleinerem Umfang Immobilienvermögen. Und reichere Haushalte halten in sehr großem Umfang Immobilienvermögen und außerdem Aktien und Betriebe. Also nicht Anteil an Kapitalgesellschaften, sondern eigenes Betriebsvermögen. Und auf diese Art und Weise verteilt sich zusätzlich auch das Einkommen aus dem Vermögen ungleich, weil das Einkommen aus Sparguthaben sehr viel geringer ist als das Einkommen insbesondere, also in letzter Zeit war auch das Einkommen, was man aus Immobilien potenziell generieren konnte, höher. Und auf jeden Fall ist das Einkommen, das man aus Betrieben generieren kann, höher als das aus Sparguthaben. Und entsprechend wächst das Vermögen auch noch langsamer, wenn man erstmal am unteren Ende der Vermögensverteilung ist. Sie sagen also, ja, das ist ein Problem und Sie schlagen für dieses Problem, also das der unteren Seite der Einkommensverteilung letztlich, schlagen Sie als Lösung vor, ein gemeinschaftliches, staatliches Spardepot. Das klingt schon so ein bisschen nach Aktienrente und ich finde auch, es ist letztlich sowas und die Spitze des Ganzen ist, dass es verpflichtend sein soll. Also, für eine Stärkung der Vermögensbildung schlägt der Sachverständigenrat die Einführung eines staatlich geförderten Vorsorgedepots vor, das insbesondere zur Absicherung im Alter beiträgt. Das soll renditestarke Fondsanlagen mit einem einfachen, strukturierten Standardprodukt verbinden und flexible Auszahlungsoptionen bieten. Eine automatische Einbeziehung aller Erwerbspersonen erhöht die Verbindlichkeit der Teilnahme und kommt so vor allem Haushalten mit niedrigem Einkommen zugute. Die bisher fragmentierte staatliche Förderung des Vermögensaufbaus sollte vereinfacht und auf das Vorsorgedepot konzentriert werden, um die Sparfähigkeit von Haushalten mit geringem Einkommen zu stärken.
Wie soll das klappen für die Haushalte, die das Geld jetzt nicht zum Sparen haben? Wie sollen die verpflichtet werden?
Es klingt wie eine neue Riester-Rente, erstens. Und auch mit allen Schwächen, die die Riester-Rente hat, nämlich insbesondere, dass, wenn ich schon höre, ein einfaches, strukturiertes Standardprodukt, dann sehe ich schon all die Voranbieter sich die Hände reiben und alle Banken darauf noch eine Gebühr kassieren, die man aus der staatlichen Zulage zahlt.
Auf Geld.
Also letztlich, ja, natürlich ist es schön, wenn man sagt, wir möchten nicht Arbeitnehmerspartzulage und Riester-Förderung und vermögenswirksame Leistung und was es alles schon gibt an vermögensbildenden Sachen. Mit der Krux zum Beispiel, dass man manches davon über die Steuererklärung geltend machen kann und Leute das davon gar nichts wissen und auch nichts bekommen und so weiter. Das ist alles richtig, keine Frage. Die meiste staatliche Förderung für Vermögensbildung ist nicht mal bekannt. Ach ja, dann gibt es ja noch die Begünstigung von Betriebsrenten und so weiter. Wie heißt das noch? Rürup. Subvention. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn wir sagen, der Staat sagt, mach hier mal ein attraktives Fondsprodukt, dann wird das Fondsprodukt niemals so attraktiv sein wie das Fondsprodukt, was man ohne den Staat machen würde. Weil immer ein Anreiz besteht, dann so ein Verpflichtungsdepot anzubieten und einen Teil der staatlichen Bezuschussung abzukassieren dafür, dass man dieses Produkt anbietet. Und gleichzeitig finde ich die Einbeziehung aller Erwerbspersonen einen krassen Eingriff in die individuelle Freiheit, denn natürlich darf jeder sagen, ich möchte nicht sparen, sondern mich mit 60 sich aus dem Fenster stürzen.
Ja.
Und dann ist noch die Frage, wer beurteilt, was renditestarke Fondsanlagen sind und wie man ein einfach strukturiertes Standardprodukt herstellt. Die Idee ist natürlich richtig, also zu sagen, hier, ich gebe dir ein Produkt, was so einfach ist wie ein Sparbuch. Und wenn du da rein sparst, gibt der Staat dir da was dazu. Aber es ist kein Sparbuch. Die Idee ist gut. Also ne, keine Frage. Das macht Sinn. Aber wenn ich mir angucke, was zum Beispiel unter dem Mäntelchen der Riester-Rente an Produkten angeboten wird, dann sind das vielfach Produkte, deren Rendite auch nicht besser ist als die von einem Sparbuch. Sondern die exakt deshalb besser ist, weil man die 50 Euro staatliche Subvention darauf im Jahr kriegt. Und deshalb ja. Sie sagen auch relativ wenig dazu, wie Sie sich das genau vorstellen, wie das umgesetzt werden soll. Also es steht da natürlich drin und auch detaillierter, als ich das gerade vorgelesen habe. Aber am Ende bleibt es allgemein. Mit so, ja, da müsste der Staat was tun und dann müssten die Finanzanbieter da was umsetzen und dann wäre das schon bestimmt ganz gut so. Also Sie sagen nicht, wie konkret, ob das jetzt was ist, wo die Bundesbank Schatzbriefe anbietet und die sollen die Leute dann kaufen oder wie das, also das natürlich nicht, aber...
Also jetzt mal vor dem Hintergrund der individuellen Entscheidungsfreiheit, was man mit seinem Geld machen möchte. Wenn man das jetzt fördern möchte, wäre es eigentlich einfach viel leichter zu sagen, die Leute, die schon viel haben, die legen es ja eh an, wie wir aufgrund der Sparquoten wissen. Und die, die nicht so viel haben, denen geben wir jetzt einfach mal 1.000 Euro extra pro Monat. Und dann werden sie schon auf den anderen Weg kommen. Wäre das nicht vielleicht ein bisschen leichter?
Aber wie willst du denn Veronika Grimm zur Sozialistin machen, Fred?
Ich will ja nur so ein Gegenmodell mal aufbringen, was vielleicht nicht gar so verkopft ist und all diese kleinen Pitfalls umgeht, die du gerade eben aufgezeigt hast. Ich verstehe nicht ganz, warum wir uns da immer so sehr gegen wehren. Ich glaube echt, dass Menschen am besten selber wissen, wohin mit ihrem Geld und was sie gerade brauchen. Und man kann, also ich bin ein großer Freund des Blicks auf die Kurzsichtigkeit von Menschen und dafür gibt es genug Forschung, die das belegt, dass das der Fall ist. Aber die allermeisten, und das sehen wir ja, schaffen es doch, wenn sie genug Freiheit haben in ihren finanziellen Spielräumen, zumindest eine gewisse Zukunftsorientierung auch in ihren finanziellen Entscheidungen zu berücksichtigen.
Ja, also ich bin jedenfalls von dem Produkt noch nicht überzeugt. Ich sehe, dass es da einen Handlungsbedarf gibt. Ich weiß aber nicht, ob also sagen wir es mal so, wie du gesagt hast, würde man einfach dafür sorgen, dass die Leute am unteren Rand der Einkommensverteilung mehr Einkommen haben, würden sie auch mehr sparen. Und ich sehe den Effekt der Vermögensverteilung als ein letztlich kausal von der Einkommensverteilung abhängiges Problem. Vielleicht noch mit dem Flavor dessen, dass wir eine Ungleichbehandlung von Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen haben, sodass Leute eben, die nur arbeiten, per se weniger vorsorgefähig sind als Leute, die Kapitaleinkommen generieren. Das letztlich verquickt sich dazu, dass sich das so reproduziert, wäre meine Meinung. Ja. Der zweite Teil, meine Stimme möchte auch nicht mehr so gerne, deshalb machen wir jetzt hier mal fertig, befasst sich mit der Ungleichbehandlung von Vermögen und Schenkungen, die ja schon länger gleich behandelt werden, aber jedenfalls der Ungleichbehandlung von Erbschaften und Schenkungen in Bezug auf die Besteuerung von Betriebsvermögen und anderen Vermögensarten. Denn es gibt für Betriebsvermögen sehr großzügige Ausnahmen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer mit dem im Prinzip richtigen Hintergrund, dass man sagt, man möchte keinen Betrieb dadurch ruinieren, dass er beim Übergang an jemand anderen eine riesige Menge an Schenkungs- oder Erbschaftssteuer zahlen muss. Das ist natürlich richtig. Man will quasi nicht vom Produktivvermögen so viel wegnehmen, dass der Betrieb nicht mehr produktiv sein kann. Allerdings sagt selbst der Sachverständigenrat, und nochmal, es handelt sich hier keinerseits um ein sozialistisches Beratungsgremium, selbst der Sachverständigenrat sagt, diese Ausnahmen sind deutlich zu großzügig, spielen verschiedene Sachen mit rein. Einerseits ist die Progression der Erbschaftssteuer flacht zum Ende der Verteilung ab. Also die Progression ist stärker im unteren Bereich. Ne? Also es gibt ja Freibeträge und dann gibt es darüber hinaus eine progressive Erbschaftssteuer. Und im Bereich bis ungefähr 6 Millionen ist die Erbschaftssteuerprogression höher als im Bereich bis 26 Millionen. Und dann flacht sie nochmal ab 26 Millionen Euro. Und ab da gibt es gar keine Progression mehr, sondern dann ist man an der Spitze der Erbschaftssteuer angekommen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, auch da ist es so, dass höhere Vermögen nochmal in gewisser Weise anteilig und so weiter. Doppelte Prozentsätze ist schwierig, aber doppelte hohe Vermögen werden tendenziell begünstigt. Und dann ist es so, dass eben für Betriebsvermögen es bis weit in den ganz hohen Bereich ein begünstigtes Vermögen aufgrund des Verschuldungsabschlags von 85% gibt. Das heißt, 85% des Betriebsvermögens werden nicht besteuert bei Schenkung oder Erbschaft. Und von den weiteren 15% kann man zusätzlich noch diverse weitere Vergünstigungen in Anspruch nehmen, sodass es relativ oft passiert, dass Leute ihr sehr teures Unternehmen übertragen und dabei gar keine Erbschaftssteuer bezahlen.
Es gibt auch noch gewisse Konstrukte, die einem das sogar komplett ermöglichen. Da geht es dann im Zusammenhang eben mit Lohnfortzahlungen.
Genau.
Über gewisse Jahre hinweg.
Der nächste Fall ist außerdem noch, dass es außerdem gibt es Freibeträge und bei der Schenkungssteuer gelten diese Freibeträge nicht personenbezogen, sondern schenkungsbezogen. Das heißt, wenn ich mein Unternehmen in kleinen Häppchen verschenke und lang früh genug damit anfange, kann ich dadurch auch die Steuer sehr stark minimieren. Während eben bei Erbschaft wird, klar, Erbschaftssteuer kann nur einmal anzahlen. Und auch da ist es so, je höher das Vermögen ist, desto wahrscheinlicher ist, natürlich auch, weil das Vermögen aktiv nicht mehr gebraucht wird für die Vorsorge für das eigene Leben. Desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass umfangreiche Schenkungen über die Zeit passieren und dann eben nicht so eine Personenregelung fürs ganze Leben man einen Freibetrag hat, sondern dass man immer wieder je Schenkung einen Freibetrag hat. Man darf das nicht mehr 10 Jahre vorm Tod und nicht nah genug aneinander machen, aber man kann schon ziemlich viel seines Vermögens unter die Leute bringen, bevor man stirbt. Und auch das wird vom Sachverständigenrat erheblich kritisiert. Das Ganze führt dazu, dass der effektive Durchschnittssteuersatz je Vermögen überhaupt nicht mehr sich unterscheidet über die Vermögensklassen, sondern der effektive Durchschnittssteuersatz von 50 bis 100.000 Euro Vermögen ist exakt genauso hoch wie der von 2,5 bis 5 Millionen und alle dahinter sind niedriger. Am niedrigsten ist der von 300 bis 500.000, das liegt daran, weil das die Häuser sind. Das heißt, alle, die ihr Eigenheim vererben, da ist der Freibetrag höher und dadurch ist da der Steuersatz besonders niedrig. Aber für alle anderen Klassen ist es quasi konstant. Und bei über 20 Millionen Euro gibt es durch nachträgliche Steuererlasse einen effektiven Steuersatz von nur 8%, also quasi niedriger als in allen anderen Vermögenskategorien. Das heißt, diese ganze Progression bei der Erbschaftssteuer ist ein reines Theoriekonstrukt. Das kann dann auch noch nach Vermögensarten unterschiedlich angeguckt werden und bei Erbschaften und Schenkungen, da ist es nämlich noch mehr so, dass bei Schenkungen ist der effektive Steuersatz, obwohl ja eigentlich der nominelle Steuersatz gleich ist für Erbschaften und Schenkungen, ist der effektive Steuersatz für Schenkungen eigentlich grundsätzlich unter 10% und in vielen Vermögensgrößen unter 5%. Und zusätzlich eben, wie gesagt, gibt es erheblich viele Vermögen, auf die einfach gar keine Steuer gezahlt wird. Da sagt der Sachverständigenrat als Empfehlung, also sie empfehlen erheblich eine gleichmäßigere Besteuerung aller Vermögensarten, damit die Besteuerung stärker an die tatsächliche Leistungsfähigkeit ausgerichtet wird. Das finde ich einen erheblich sozialistischen Satz in diesem Ort. Also wirklich. Warum sollen denn die Leute, die sich das leisten können, die Steuern bezahlen? Wo kommen wir denn da hin? So, Reformbedarf besteht vor allem bei der Besteuerung von Betriebsvermögen sowie der Ausgestaltung der persönlichen Freibeträge. Anstelle der bisherigen Freibeträge, die mehrmals in Anspruch genommen werden können, könnte ein Lebensfreibetrag kumuliert erhaltener Vermögensübertragungen eingeführt werden und die umfassende Begünstigung von Betriebsvermögen unter 26 Millionen Euro im Rahmen des Verschonungsabschlages sollte erheblich reduziert werden und die Möglichkeit des nachträglichen Steuererlasses durch die Verschonungsbedarfsprüfung für Betriebsvermögen sollte abgeschafft oder erheblich eingeschränkt werden. Nicht schlecht. Einer übermäßigen Liquiditätsbelastung zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung könnte genauso gut durch eine großzügige Stundung abgeholfen werden. Das heißt, sie sagen, letztlich soll man diese Verschonungsregel weitgehend abschaffen, sondern die anfallende Erbschaftssteuer ähnlich erheben, wie sie bei anderen Vermögensarten ist, aber die Erbschaftssteuer langfristig stunden, sodass das Unternehmen sie erwirtschaften kann, anstatt sie auf einmal aufbringen zu müssen. Ja, dazu hat Veronika Grimm übrigens auch eine andere Meinung.
Ich wollte es gerade auch noch erwähnen, weil du die ganze Zeit sagtest, ja, der SVR wäre sich so einig. Alle? Nein, nicht alle.
Gallien nicht. Moment, ich muss kurz suchen.
So 320 rum ungefähr.
Also sie ist schon nicht einig mit der Analyse, die ich gerade dargestellt habe. Sie findet, dass die Ergebnisse und die Ableitung der Handlungsempfehlungen nicht gut zusammenpassen. Und sie sagt, die Rente wird zu wenig berücksichtigt. Also sie findet, man muss nicht so viel tun, weil die Rentenansprüche mehr berücksichtigt werden sollen. Und sie ist natürlich für Aktienrente. Also sie sagt letztlich, sie empfiehlt ein kapitalgedecktes Rentensystem anstatt eines solchen Fondsproduktes.
Und sie kreidet ganz eindeutig ein, dass die Ratsmehrheit nicht offen genug sagt, dass sie anscheinend doch in Umverteilungsambitionen hebt.
Genau. Also das, was ich daraus geschlossen habe, findet Veronika Grimm komischerweise weniger gut als ich. Hat sie noch was zum Thema Zuwanderung, was ich vielleicht lieber nicht lesen möchte? Ah, sie meint, die Vermögensverteilung wäre verdächtig stabil. So kann man es auch nennen, zementierte Ungleichheit. Auf jeden Fall ist es sehr lang. Also das Sondervotum ist wirklich viele Seiten lang. Sie ist sehr gründlich anderer Meinung als der Rest.
Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über ein weitreichend umverteilendes Steuer- und Transfersystem, das Einkommens- und Lebensrisiken wirksam abfedert.
Die Frage ist, in welche Richtung?
Resümiert sie hier in ihrem Fazit. Ja. Was da umverteilt wird und wohin und dass man es möglicherweise auch andersrum machen könnte, beschreibt sie hier nicht. Zentrale Herausforderung liegt ihrer Meinung nach also weniger in einer unzureichenden Absicherung. Kann man sich jetzt drüber streiten, sondern in fehlenden Spielräumen, hier sind wir wieder bei der typischen marktliberalen Ansicht, für private Initiative und Investitionen, die die Vermögensbildung des Einzelnen positiv beeinflussen können. Ich würde mitgehen, wenn das nicht so falsch motiviert wäre aus Ihrer Sicht, denn die fehlenden Spielräume zur privaten Vermögensbildung des Einzelnen liegt halt daran, dass die Leute zu wenig Geld verdienen, schlicht. Sie haben nichts zur Verfügung. Wo soll denn die Sparquote herkommen? Woher sollen die da irgendwas investieren? Es ist so dünn. Naja. Also Das Minderheitsvotum ist wirklich lang. Also ich, von 300, warte mal, ich glaube über 10 Seiten oder so. Mhm. Das ist von 321 bis 31, ja, über 10 Seiten. Es ist wirklich breit getreten, dass sie der Meinung ist, dass wir in Bildung, in Rente, in was noch alles eben viel mehr diskutieren müssen.
Die Frage ist nur, mit welchem Geld? Also wir können ja beides machen. Ich bin voll dafür.
Ich denke auch.
Wir sorgen dafür, dass die Erbschaftssteuerlücken geschlossen werden. Daraus finanzieren wir dann viel mehr Gerechtigkeit bei Rente und Bildung. Ich gehe voll mit.
Und ich glaube, auch hier wieder ist der Punkt, dass die Diskussion zu breit läuft, wobei die Motivation am Anfang bei Kapitel 5 schon in die Richtung ging, dass man eben den Fokus auf die Top 1% legt, also die Überreichen letztlich, dass wir die ja hier zum einen nicht gut erfasst haben, wie du so schön dargestellt hast, aber zum anderen eben einfach, dass das Leute sind, die mit ihrem Geld nicht mehr wissen, wohin. Das ist einfach, das hat nichts, keinen Bezug zur Realität mehr. Und dass wir dann andere Leute in unserem Land haben, in einer sozialen Marktwirtschaft, die es einfach, die negativ bewertet werden letztlich, also die nicht die Menschen, sondern deren finanzieller Status, das ist nicht hinnehmbar schlicht. Und dass wir das dann mit einem zahnlosen Staat uns hier irgendwie auseinandersetzen, der dann sagt, naja, wir müssen die Leute nur gut bilden, wir müssen denen nur erzählen, wo sie ihr nicht vorhandenes Geld anlegen müssen oder wie sie die Zinslast ihrer Verschuldung reduzieren können. Und das, ja, ist schön und gut, aber das hilft niemandem weiter. Wirklich nicht. Wir haben wirklich Vermögen in absurden Mengen und die müssen ganz stumpf umverteilt werden. Das können wir nicht mehr hinnehmen, dass das so weiter so ist. Und der SVR macht das sehr viel milder in der Formulierung und selbst das stößt Frau Grimm sauer auf.
weswegen sie 10 Seiten dazu verfasst, dass das nicht gut ist und politisch gefärbt.
Ja, wie gesagt, ich finde es schon auch, dass relativ klar rausklingt, auch aus dem Text, dass es was ist, was man behandeln muss und wo es eine entschlossene politische Handlung zu geben muss. Ich sehe es so, dass es politisch gefärbt ist. Es ist nur relativ straightforward, dass es wenig Alternativen gibt. Und von daher. So, das war's. Die nächsten 3 Kapitel des Ganzen.
Kennen wir alle schon.
Ein Wiederaufguss des Frühjahrsgutachtens, was wir auch da schon nicht vollständig besprochen haben. Sie haben sich aber nicht den Kommentar verkniffen, dass das 6. Kapitel Chancen des Finanzpakets nutzen immer noch aktuell ist, weil die Regierung nichts von dem getan hat, was sie empfohlen haben im Frühjahr.
Ja, genau. Also wer das nochmal hören möchte, ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber wir können ja den Link noch raussuchen und in die Shownotes packen, wo du über das Frühjahrsgutachten gesprochen hast von diesem Jahr. Ansonsten sind wir durch. Zieh mal dein Resümee, wie fandst du das?
Flach. Irgendwie, also ja, das ist so.
Also ich würde nicht flach sagen. Es war wieder die gleiche Tiefe, die sie sonst geboten haben. Ich fand es ein wenig uninspiriert.
Ja.
Das ist das, was ich so ein bisschen ankreiden würde. Ich hatte nicht wirklich danach, wie bei den Vorjahren, das Gefühl, dass ich einen Aspekt gesehen habe oder über den was gelernt habe, der mir nicht vorher irgendwie im Alltag schon mal mehr, mal weniger stark untergekommen ist.
Ja, und ich hätte auch nicht, also hätte man mir gesagt, so, mach mal ein Gutachten, hätte ich vielleicht nicht diese Schwerpunkte gesetzt.
Weißt du denn konkret, was dir gefehlt hätte?
Also, man hätte die Sache mit den Sondervermögen natürlich auch mehr in Richtung Klimapolitik nochmal rüberschieben können. Dann, was eine Zukunftsherausforderung ist, dann haben wir natürlich in den letzten Gutachten schon mal Rente gehabt, aber wir haben jetzt wieder eine große Rentendiskussion. Das Problem ist auch nicht gelöst.
Korrekt.
Auch da haben wir ein offensichtliches Thema. Dann gibt es diese ganzen Fragen zur Finanzierung des Gesundheits- und Pflegesystems, von denen ich ehrlich gesagt vom Sachverständigen gerade noch nie was zugelesen habe. Und auch das hat ja, also Gesundheitsökonomik ist ein weites Feld und da kann man schon auch mal was zu sagen. So, und das sind so Themen, die gerade so, also wo ich auch sagen würde, die sind irgendwie langfristige Herausforderungen. Also es gab immer mal Kapitel zum demografischen Wandel, aber der demografische Wandel hat diverse Facetten, die lange noch nicht alle bearbeitet sind. Das ist vielleicht so das eine. Und dann ist es halt so, dass letztlich das Europakapitel, das Unternehmenskapitel und auch dieses Sondervermögenskapitel jeweils 2 bis 3 Dinge in einen Topf. Also das ist immer so ein Strauß gemischtes und man hätte es natürlich auch auf manche Sachen fokussieren können. Und dann da vielleicht ein bisschen von den 600 Seiten 200 einsparen. Ja.
Naja gut, ich meine, die 600 Seiten sind ja inklusive des früher Gutachten angehängten Kapitels.
Ja, aber es war letztes Jahr auch schon so.
Ja, also will ich ja nur sagen.
Ja.
Ich glaube, das eigentliche Gutachten sind so 400 oder so. Nee, nicht mal, guck an, 350.
Aber es ist schon so, wie du sagst, es gab einfach jetzt auch nicht viele Sachen, die dann so tief waren, dass man gedacht hat, oh, das finde ich aber nochmal eine erstaunliche Analyse, auf die ich noch gar nicht gekommen wäre oder so. Und es war für mich einfach auch jetzt persönlich kein Thema, was jetzt mal für mich ein Herzensthema war.
Tja, kann nicht jedes Jahr immer so schön sein wie die letzten Jahre. Ich meine, letztes Jahr haben wir ja über 3 Stunden gesprochen und diesmal vielleicht 1,5 mal am Ende.
Ja, und wir hatten ja auch gedacht, wir bräuchten diesmal 2 Folgen und siehe da, brauchen wir nicht. Vielleicht haben sie uns auch einfach zugehört.
Ich weiß nicht, ob die uns zuhören. Da bin ich sehr skeptisch. Ich wäre positiv überrascht, wenn irgendjemand unserer HörerInnen denn im Teil des Stabs des Sachverständigenrats wäre. Wenn dem so ist, schreibt uns einen Kommentar. Wir würden uns sehr freuen, ob wir etwas falsch verstanden haben. Ihr dürft uns aber noch 1 Minute zuhören, denn ich habe ein Getränk. Hast du jetzt noch irgendeinen Pick oder ein Getränk?
Nee.
Ah, dann erzähle ich nur kurz, was ich getrunken habe und dann kannst du ins Bett gehen. Will die arme Hanna hier auch nicht länger malträtieren als nötig. Ich war letzte Woche mal wieder in meiner ehemaligen Heimat im schönen Franken und da habe ich ein Bier getrunken in einer Privatbrauerei, von dem ich euch ganz kurz erzählen möchte. Und zwar war das die Privatbrauerei zum Löwenbräu in Neuhaus-Adelsdorf, so gerade an der Grenze von Oberfranken zu Mittelfranken rüber. Und da habe ich das 1747 Dunkle getrunken und das war außerordentlich schmackhaft. Ich würde euch, wenn ihr mal in der Gegend seid, empfehlen, da auch mal einen kurzen Halt einzulegen. Das bei denen im Restaurant, wir haben ja gerade einen Monat mit R, zusammen mit einem gebackenen Karpfen mit Kartoffelsalat ganz fränkisch zu mir genommen und muss sagen, das war wirklich rund. Es hat richtig Spaß gemacht zu trinken, so ein fränkisch dunkles Kellerbier, wie man das kennt. Ne? Sehr röstig im Nachgeschmack und fand aber überraschend, ich hatte es jetzt vom Fass bei denen, überraschend prickelnd. Recht viel Kohlensäure doch mit drin, was man bei so dunklen ja eher seltener hat. Die Perlen dann eher so samtig und das war doch recht frisch. Und das fand ich eine ganz interessante Kombi. Wenn man da ist, kann man das gerne mal trinken. Online kriegt man das bei denen im verlinkten Online-Shop leider nicht. Da gibt es nur das, ich glaube, das klassische Helle. und noch irgendwas von denen. Ist aber wahrscheinlich auch trinkbar. Ich hab's nun, kann jetzt dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich gehe davon aus, die machen gute Biere, weil der erste Eindruck war hervorragend. Also, wenn man mal da ist in der Gegend, da mal vorbeifährt, mal schnell die A3-Abfahrt nehmen, darüber fahren und kurz ein 1747 Dunkel trinken. Und mit den Worten... Genau. Entsenden wir die Hanna ins wohlverdiente Bett, dass sie sich auskurieren kann und bei der nächsten Folge wieder total fit ist. Wir bedanken uns, dass ihr uns so lange zugehört habt. Heute zwar kürzer als sonst, aber hoffentlich dennoch unterhaltsam und einsichtsreich. Und wünschen euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.